durch, das ist also generell eine geil gesehnte Filme, durch dieses, du konntest dir quasi an die Ausmaße dieses Krieges.
Geil gesehnte Filme. Ho, Welt da draußen, wir sind wieder am Start. Euer liebster Film- und Serienpodcast, Steven Spoilberg. Heute in kompletter Besetzung, die Crew ist am Start. Und ich sage zu euch nur, seid meine Zeugen, fahrt mit mir auf der Fury Road nach Valhalla, meine Presse. Ist das geil. Denn wir sprechen heute über Mad Max, über das gesamte Universum. Ja, und natürlich kommen wir am Ende auch zu Furiosa, den neuesten Kinostreich. Ja, George Miller hat hier ein Universum erschaffen. Es gibt einige Einträge in dieser Filmreihe und wir gucken mal, wie wir eigentlich dazu gekommen sind und wie die Filme so sind, wie sie früher waren, wie sie heute sind. Gibt es da Unterschiede? Gibt es da eine Handschrift? Wir werden es erfahren heute bei uns im Mad Max Special. Und es ist auch mit mir natürlich. Und der hat schon, wie ich sehe, Silberspray in der Fresse. Der Steven.
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich deine Energie heute noch toppen soll, weil also du hast ja hier losgeprescht, ja, wie die besten Action-Szenen aus Furiosa. Da werden wir ja später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ansonsten bin ich auch gespannt. Ich habe ein, denke ich mal, etwas anderes Verhältnis, vor allem zu den ersten Mad Max-Filmen, und bin deshalb recht gespannt, was die anderen hier so dazu zu sagen haben. Aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus. Und umso gespannter bin ich dann aber auch auf die Besprechung von Furiosa. Und ja, in diesem Sinne würde ich jetzt zum Start gar nicht viel mehr sagen, außer dass natürlich auch Herr Toröl heute mit am Start ist. Mo Toröl.
Also da ist dir echt mal einer gelungen. Also
Chapeau.
Copyright Claim, würde ich sagen. Also ja. Wirklich.
So, hallo ihr Banausen da draußen. Ich bin's mal wieder, Stimme Gottes. Muss hier kurz mal eingreifen, denn das wisst ihr ja nicht. Wir nehmen diesen Anfang der Folge jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil wir es verkackt haben. Und nicht Steven hatte die Idee für Motoröl, sondern der Copyright Claim ist hier also absolut gerechtfertigt. Der Sandro hatte die Idee. Also Props zu Sandro, nicht zum Loser Steven. Was für eine Pfeife.
Ja. Sehr gut. Ja, ich bin auch dabei. Ich habe mich für was anderes vorbereitet. Ich dachte, wir reden über Downton Abbey 3, der jetzt gelauncht werden soll, aber ich habe, na, shit. Aber ich krieg das schon hin. Ich habe die Filme ja alle gesehen, also insofern ziehe ich das mal ganz kurz aus meiner Cache-Datei.
Ja, also ich habe mich eigentlich nur freiwillig gemeldet, weil die Jungs gesagt haben, es gibt einen Podcast mit viel Sand. Da war mir klar, um was es ging, und jetzt stehe ich hier da. Ich muss mich hier mit Furiosa rumschlagen, aber ja. Na gut. Ja, was macht man nicht alles?
Für Sand in der Poritze, da bist du Dune, ja unser Fachmann. Ne? Ja. Also der Original-Dune-Sand ist immer noch in deiner Poritze.
Ja.
Und bald kommt ja der Serien-Dune-Sand.
Also, ach, what a lovely day, würde ich sagen.
Ja? Ich bin ja ganz froh, dass wir dich da ganz kurz mal wegziehen können von und hier über qualitativ hochwertige Filme reden.
Ja, ihr habt mich hier ein bisschen zum Anakin gemacht, ja, was das angeht. Aber
so Anakin, ja, Anakin-Piss. Entschuldigung.
Scherz beiseite. Wir haben ja von George Miller hier also eine waschechte Reihe hingeknödelt bekommen, die auch ziemlich abwechslungsreich ist, wenn man so anschaut, wie das angefangen hat mal mit Mad Max 1. Der zweite schon irgendwie komplett anders, der dritte nochmal total anders und Fury Road natürlich ein bisschen traditioneller, aber dann doch einfach sehr modern, so, weil da liegt ja einige Zeit dazwischen. Und dann hat's ja ewig gedauert, nach dem kometenhaften Erfolg von Fury Road dann nochmal was zu bekommen. Und das ist ja jetzt der Fall gewesen. 2024 kam ja Mad Max Saga Furiosa in die Kinos. Und wir waren alle drin. Sogar Steven war im Kino. Könnt ihr das glauben?
Nein!
Wahnsinn.
Oh, ich bin schön in eine Nachmittagsvorstellung gegangen, ja. Riesiger Saal, nur für mich alleine. Also fast für mich alleine, ne? Also so ein bisschen bildlich gesprochen. Aber ich hatte mindestens drei Reihen vor mir, drei Reihen hinter mir saß niemand und konnte das schön genießen. Keiner, der mir ins Ohr geschmatzt hat. Ich kenne da ja hier so einen, der das gerne macht, wenn ich mit dem im Kino bin.
Hättest du doch bei der ganzen Action den Explosionen und den Motorgeräuschen, den V8-Geräuschen, ja, da hättest du das doch alles nicht gehört.
Da hast du auch wieder recht. Nein, also es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden das ja später auswerten. wie wir da so zu dem neuesten Teil stehen. Aber starten wir doch einfach von Anfang an.
Ja, mit Sandro am besten. Der ist doch der, an den ich denke, wenn es um 80er Jahre Action, Independent, teilweise auch Trash-Perlen geht, da ist doch der Ansprechpartner. Der muss das, er hat das garantiert aufgesogen alles damals, oder?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also Mad Max ist überhaupt nicht meine Filmreihe gewesen. Was ich auch dann jetzt in dem Zuge, weil ich ja wusste, wir machen das Special, versucht habe, mal ein bisschen zu rekapitulieren, warum das so ist. Weil eigentlich ist ja na, alles drin, was ich da so geil finde oder geil fand damals so, ne? Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die ersten beiden Teile R-rated sind. Das heißt, wenn die irgendwie im Fernsehen liefen, dann wahrscheinlich sehr spät und vielleicht auch gekürzt und so, keine Ahnung. Deswegen habe ich den ersten Mad Max, auf jeden Fall innerhalb der letzten 10 Jahre, wahrscheinlich so um Fury Road oder sowas damals nachgeholt und war schockiert, wie scheiße der ist. Jetzt mal vorweggenommen, also alles in Relation, aber natürlich, da gibt's schon stilistisch kleinere Unterschiede, wenn man die gegeneinander hält. Und ich habe dann in meiner Teenagerzeit aber tatsächlich andersrum, den ich aber mitbekommen habe damals, war Mad Max 3. Einmal, weil du im Radio ja totgebrüllt wurdest von Tina Turner mit dem Song. Und der war, glaube ich, ab 12 und so kindlich und sowas. Und den habe ich damals schon mitbekommen und den fand ich nicht so dolle. Deswegen war Mad Max für mich als in dieser Phase, wo ich mit Filmen groß geworden bin, überhaupt nie ein Thema. Und als dann natürlich die ganze Welt auf Mad Max Fury Road geschaut hat, habe ich das nachgeholt. Ich hatte auch zwischendurch mal den zweiten geschaut, diesen Road Warrior, und ich habe das aber nie so richtig in Verbindung gebracht, was wir ja wahrscheinlich heute nochmal ausarbeiten werden, was ja irgendwie eine Stärke für diese Reihe auch ist. Aber damals habe ich das überhaupt nicht gerafft, wie das alles miteinander zusammenhängt und was das alles miteinander zu tun haben soll. Ich fand den zweiten aber damals cool und habe dann durch Fury Road den auch dann nochmal schätzen gelernt. Aber wie gesagt, Kurzfassung ist, als heranwachsender Filmfan nie Kontakt damit gehabt und ist auch nicht so meine Reihe, auch wenn ich sie sehr, sehr faszinierend finde.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich auch wie bei so vielen Action-Klassikern aus dieser Zeit halt einfach nie Berührungspunkte in meiner Jugend damit hatte. Und auch erst als Fury Road ins Kino kam, da wirklich dann meinen ersten Mad Max-Film gesehen hatte und natürlich schockverliebt gewesen, weil einfach mega geiles Teil, ein Hammerstreifen, der mir damals gefallen hat. Und das ist trotzdem ungewöhnlich und was sehr Besonderes, weil, wie man weiß, bin ich halt einfach kein Actionfilm-Fan. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Und im Grunde genommen ist Mad Max Fury Road nichts anderes als ein Actionfilm. Da sind nicht groß Elemente von Drama oder Thriller oder irgendwas drin. Das ist einfach nur Action, kompromisslos, geil. Du bist die ganze Zeit unter Vollstrom in diesen Film und das sind geile Stunts, es knallt, es explodiert und ich fand ihn einfach geil. Und dann habe ich dann auch erst später angefangen, mal den ersten Mad Max zu gucken. Der hat mich dann sofort abgeschreckt, jeweils was weiter zu gucken, weil der erste ist wirklich halt, ich kann das wertschätzen, was man da gemacht hat. Und man hat da auch schon gemerkt, dass George Miller irgendwie ein Visionär ist, in dem da natürlich massiv die Kohle auch gefehlt hat. Trotzdem hat er viel draus gemacht, hat unter anderem seinen privaten Wohnwagen beim Dreh zersägt und so. Das ist schon witzig. Aber der hat mich damals auch gar nicht gefesselt und dann habe ich die anderen einfach liegen lassen, kam es nie dazu. Und bin dann erst jetzt im Zuge dessen, dass wir für Eurosa geschaut hatten und dann gedacht haben, ja, wir machen einfach mal ein bisschen was Allumfassendes. Erst jetzt, also diese Woche vor ein paar Tagen, habe ich den zweiten und den dritten gesehen. Und ansonsten Berührungspunkte natürlich noch, habe ich ja immer mal erwähnt, ne, zu meinem Junggesellenabschied kannten mich meine Homies und wir haben zwei Szenen aus Mad Max Fury Road geschwedet, also in unseren Trash-Mitteln nachgemacht, das ist mega geil. Haben wir auch geguckt, als Sandro bei mir zu Besuch
großartig. Großartig gewesen. Ja. Steven, du warst tatsächlich mein Highlight.
Vielen Dank.
Wie hektisch diesen Blutschlauch versucht genau. zu halten. In Panik.
Ja, in mir schlummert auf jeden Fall ein Schauspieltalent. Ja, vielleicht kann ich das ja irgendwann nochmal ausleben.
Ja, also mich haut's jedes Mal aus den Socken, wenn die Szene kommt, wo Felix am Steuer vorne sitzt. Ey, da könnte ich mich
verbissen. Ja, aber ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit davon reden und die Leute haben da keinen Zugriff. Also irgendwie.
Nee, das ist privat.
Da müssen wir aber schon nochmal vielleicht ein paar Screenshots oder so.
Aber, um jetzt nochmal den Bogen nochmal komplett rund zu machen, ich habe auf jeden Fall gerade richtig Bock auf diese Welt. Ich finde, das ist so ein Worldbuilding, das finde ich total cool, weil ich mag diese Mythologie dahinter und was in dieser Welt so vor sich geht und wie sich das so aufgebaut hat nach dem Zerfall und dass es auch teilweise so super abgedreht ist und so sehr cheesy manchmal, aber trotzdem immer noch so einen ernsten Kern hat und diese Action und so, irgendwie alles geil. Und ich hatte mir damals nach Fury Road, ich glaube es war ungefähr die Zeit, ich weiß nicht genau, kam ja auch ein PlayStation-Spiel raus von Mad Max. Und das habe ich damals schon ziemlich exzessiv gespielt und jetzt habe ich es wieder rausgeholt. Ich fange gerade an, das wieder durchzuzocken und es macht Laune, weil es mit ziemlich viel Liebe zum Detail gemacht ist. Es ist zwar vom Spielprinzip her sehr repetitiv, also so ein typisches Open-World-Ding, wo du halt eine Quest, die so ist wie die andere, nacheinander so abarbeitest, mit ziemlich viel Wiederholungsrate und so. Aber du bewegst dich die ganze Zeit in dieser Welt, hast Karren mit fetten V8-Motor, kannst sie mit Stacheln bestücken und mit allem drum und dran und kannst dir auch irgendwelche Schlagringe bauen aus irgendwelchem Metall, was du findest. Und so ist schon ziemlich cool. Es macht schon Laune, habe ich gerade echt Bock und zocke ich gerade relativ exzessiv.
Und das ist ja laut George Miller auch Kanon. Ne? Der hat ja eine Figur.
Ja, genau. Scrotus war das? Aus dem Spiel.
Dieser Name. Ja. Der kommt ja im Spiel auch vor. Also und das,
ja, genau.
Dann macht es ja noch mal mehr Spaß, wenn du weißt, das gehört irgendwie auch in die Welt. Ne?
Ja.
Ja, jetzt der Älteste in der Reihe, jetzt, ne?
Ich bin mir gespannt.
Und der Einzige, der die alle tatsächlich gesehen hat, als er klein war.
Ja, das habe ich jetzt gehofft. Wie hat sich das damals angefühlt?
Ja, das war super. Ich weiß das auch ziemlich genau. Mein bestes Kinojahr ever oder eins der besten Kinojahre ever war 84. Da war ich 12 und gegenüber hat eine Videothek aufgemacht und in unserem Kino haben sie nicht mehr so genau hingeguckt.
Mo in der Porno-Ecke.
Das wieder. Kam mir alles zugute. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, 84 im Kino, Indiana Jones, der Tempel des Todes, die unendliche Geschichte, Gremlins kleine Monster, Police Academy und dann auf Video die Mad Max-Filme. Also den ersten früh gesehen mit meinem Papa und früher war das ja so Indie-Filme, waren schlecht. Es gab jede Menge ganz schlechter Filme und du hast sie ja gar nicht als schlecht empfunden, sondern du hast halt nur geguckt, was kriegst du da geboten. Das war grausam, das war gemein, das waren eigentlich nicht gut genug, also nicht gut für mich mit 12, aber mein Vater, wie gesagt, der kannte halt nur Horrorfilme, Kung-Fu-Filme und sowas halt. Der hat einfach gegrapscht, ist mehr nach dem Cover gegangen und wenn ihr euch das Original Mad Max Cover anguckt, das ist schon geil. Also der sieht ja komplett anders aus als das, was du kriegst, aber das Cover ist halt geil. Ne? Wenn ihr mal sehen wollt, was damals dann noch entstanden ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die Klasse von 1984, das ist ein Film, der 82 rausgekommen ist, der war damals, als ich aufgewachsen bin, war das auch so ein Teil, den haben alle gesehen, weil ihr müsst euch vorstellen, da ist also ein neuer Lehrer kommt auf die Schule und die Bösen, die sehen alle original aus wie Figuren aus dem Mad Max Film. Also so mit den Klamotten, mit den Haaren und so und die benehmen sich entsprechend daneben und das war als, wenn du selber kleiner Junge bist, der zur Schule geht und Schule ist natürlich scheiße, dann war das ganz geil, ne? Ich mochte also Mad Max 1, ich kann gar nicht sagen, ob ich den wirklich mochte. Ich weiß nur, dass ich Mad Max 2 deutlich besser fand und da irgendwie immer das Gefühl hatte, dass es im Grunde der erste Teil nochmal nur besser erzählt. Ohne eben den Hinweis oder ohne das den Mord am Anfang zu setzen von, wir spoilern übrigens, ne? Also bei allen Alten auf jeden Fall, oder?
Film ist von wann? 79? Hau raus.
Der erste ist von 79, genau. Und der zweite dann von 81 und in 83 kamen die alle auf Video dann so raus. Also insofern, ich mochte die gerne. Und bei 3, sprich jenseits der Donnerkuppel, geiler Name, war ich wirklich im Kino. Und Langhaar Mel Gibson hat richtig Eindruck hinterlassen. Also wirklich, für mich war das lange, lange Zeit auch tatsächlich der Beste der Reihe. Weil der war also erstmal anders als 1 und 2 komplett. Dann war Mel Gibson geiler Schauspieler. Tina Turner, die Musik, das war so ein bisschen New Age angehaucht, das Ganze. Das hatte dann so was Futuristisches, weil sie ja wirklich in der Zivilisation waren und nicht einfach nur irgendwelche Penner an der Straße tot gemacht haben. Im Nachhinein muss ich sagen, über die Jahre ist 2 mir mehr ans Herz gewachsen als 3, weil 3, dieser cheesige Teil mit den Kids, das macht mir heute weniger Spaß als damals. Also ihr seht, ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Ich mochte Kinder früher.
Er mochte mal Kinder. Nicht mehr
so gerne. Krass. Ja. Ja, das war die Mad Max-Reihe. Ich war da natürlich genauso erstaunt wie alle anderen auch, dass dann Fury Road plötzlich rausgekommen ist, PlayStation-Spiele und sowas, das mache ich ja alles nicht. Und den haben wir wirklich abgefeiert, den haben wir ja alle abgefeiert und der wird auch nicht schlechter. Also ich habe den auch nochmal aufgefrischt in der Black and Chrome Edition. Die ist ja ohne Farbe, die ist also im Grunde schwarz-weiß, aber das ist nicht nur einfach schwarz-weiß. Ich habe die also nochmal in der Version geguckt auf meinem großen Fernseher und das hat ordentlich geballert, auch mit dem neuen Lichteffekt, den der Berg ja jetzt auch zu Hause hat, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr da an die große Szene kommt, an das große Event, das ballert links und rechts und das macht einfach richtig Spaß, ja.
Das ist super fett und Sandro kann es bezeugen. Er ist mein Zeuge! Ja. Ist das geil. denn er war nämlich ja bei mir zu Besuch und wir haben natürlich in Anlehnung daran, dass wir ins Kino gehen zu Furiosa irgendwann alle, haben wir natürlich gedacht, ja komm, Fury Road, schön auffrischen mit einer fetten, geilen Teufelanlage bei mir zu Hause, wo man Angst haben musste, dass die Nachbarn gleich klopfen und schöner, dicker Fernseher und so. Das war schon, ja, war schon richtig geil.
Ich war nicht nur von Sandro
erregt, es war auch der Film.
Ich hatte den Kater des Todes und saß dort so 1,5 Meter vor dieser Leinwand, was Berg da jetzt hängen hat. Und der hat das Ding einfach mal auf die Engine auf Anschlag gedreht und es hat mir einfach komplett das Seh- und Hörvermögen rausgeballert. Das fand ich gut. Ja, hat auf jeden Fall geholfen.
Ja. Das war in Kater-Stimmung das Beste, was wir tun konnten. Gut, der Abend war auch nicht schlecht, als wir dann wieder Alkohol zu uns genommen haben. Ne, feinsten haben wir Sandro für immer versaut. Wir sind uns sicher gewesen danach, jetzt haben wir ihn versaut. Schön, feinstes.
Oh nein, jetzt spar das doch mal aus, geil. Diese düstere Episode geil. Meines Lebens.
Freue mich das nächste Mal mal wieder. Ah, das war gut.
Ja.
Gut, Mad Max. Ich muss sagen, wir haben es ja alle jetzt schon mal anklingen lassen, außer Mo. Damals war das was anderes und das kann ich absolut nachvollziehen.
Aber Steven muss doch noch was sagen, oder?
Ja, ich fange schon gerade an, so eine kleine Träne hier über meine Wange
runterrollen zu lassen. Ja, aber das liegt ja auch daran, ne, für Behind-the-Scenes-Einblick. Wir haben ja dieses Intro schon mal aufgenommen. das habe ich auch gerade. Aber du hattest jetzt in der Runde noch nicht, ne?
Nee, ich finde es auf jeden Fall total interessant, was du erzählt hast, weil das sehr ähnlich meiner Erfahrung ist. Weil ich habe das, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Früher als kleiner Knirps, wir hatten immer hier die TV-Spielfilm zu Hause und dann habe ich da immer durchgeblättert und habe immer studiert, was
gibt's
da
für
Filme.
Ja, doch.
Die fand ich ganz grausam. Also TV-Spielfilm forever. TV-Movie ging auch drin. Gar nicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dort immer die Filme studiert und Mad Max ist auch so einer dieser Filme, die damals für mich eine gewisse Faszination ausgeübt haben, weil ab 18, weil ein Daumen nach oben. Aber dann halt auch genau das, was du gesagt hast, die waren dann oft gekürzt und irgendwie habe ich es halt nie geschafft, mich dann zu den Tagen irgendwie mal raus zu sneaken aus dem Bett und den zu schauen und habe das halt nie gemacht. Aber trotzdem hat er eine Faszination ausgeübt. Und dann habe ich, also auch Teil 2 und Teil 3 habe ich nie gesehen. Teil 3 war dann auch ein bisschen uninteressant, weil ich immer gelesen habe, ja, ab 12 gucke ich mir nicht an, ich bin schon 13. Ja, auf jeden Fall.
Harter Hund, Alter.
Ja, ich war richtig harter Hund. Dann habe ich natürlich, wie so viele, Mad Max Fury Road gesehen und der hat mich natürlich auch weggeballert. Und dann habe ich den ersten gesehen, auch nach Fury Road, ich kann nicht mehr sagen wann, und war massivst enttäuscht. Also wirklich, wie du gesagt hast, das Ding ist eigentlich wirklich... Also aus heutiger Sicht ein absolutes Mega-Klo, der hat wirklich gar nichts mehr. Man muss halt natürlich die Geschichte drumrum so ein bisschen mit einarbeiten, ne, dass er da wirklich kaum Geld hatte und da irgendwie so ein gewisses Mysterium oder so eine Geschichte drumherum aufgebaut hat. Und ja, das stimmt auch, aber so als reinen Film betrachtet ist er wirklich nicht gut. Und das hat mir dann auch ein bisschen die Lust genommen, die anderen 2 Filme zu schauen, obwohl ich weiß, dass die deutlich besser sind als der erste. Das ist so meine Geschichte zu den Anfängen von Mad Max.
Ja, ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Man sieht das im ersten Teil auch schon, dass George Miller halt einfach so eine übelste Vision dazu hat. Also der hat wahnsinnig viele Background-Stories, die er sich ausmalt. Ne? Alleine als Beispiel bei Fury Road, dieser Typ, der mit der Gitarre spielt in dem Schlachtzug da, der hat eine komplette Backstory, hunderte von Seiten Backstory, wie der aufgewachsen ist, was mit der Figur passiert ist, spielt für den Film an sich erstmal keine Rolle, aber das ist alles da. Und dann siehst du, warum diese Welt so lebendig ist, weil der sich für alles mal irgendwas überlegt hat, und das ist wahrscheinlich auch das, was das Spiel so interessant macht. Ne? Das sind auch so ganz viele Sachen, die in keinem Film vorkommen, die aber diese Welt einfach total detailreich machen und irgendwie ergänzen, und es ist alles irgendwie logisch. Und das finde ich halt cool, und das merkst du beim ersten auch schon ein bisschen, beim zweiten merkst du es schon extrem. Also was da dahinter steht und was er eigentlich gerne machen wollen würde, wenn er die technischen und monetären Möglichkeiten hätte und so. Und da hat er ja schon einiges gemacht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Fury Road so vielen Jahre nach der Originaltrilogie so ein feuchter Traum von ihm war, zu sagen, ey geil, ey, das Ding will ich unbedingt machen. Und die Geschichte sagt uns ja, dass dieser Film eigentlich, dass der existiert, ist ein absolutes Wunder. Das ist wirklich krass. Also durch was für eine Development Hell, mit Unterbrechungen, mit Abbrüchen, mit Set-Wechseln, der alles klarkommen musste. Das ist halt heftig. Und dass wir so einen geilen Film dann trotzdem gekriegt haben, das ist schon Respekt, und war für ihn, glaube ich, die Umsetzung eines Traums. Und mit dem Erfolg und dem im Rücken hat er ja dann auch jetzt Furiosa machen können. Und ich hoffe, dass er in seiner Karriere noch einen Eintrag ins Mad Max-Universum macht.
Ich will kurz eingehen auf das Erste, was du gesagt hast. Zur Unterstreichung braucht man sich ja bloß die Credits anschauen. Da hat ja jede Figur einen Namen. Da heißt ja keiner Boy in the Car, ne, sondern die heißen ja alle irgendwie und verrückt. Deswegen macht es sehr viel Spaß, sich den Abspann von Mad Max-Filmen anzugucken. Finde ich auch großartig. Und das sieht man auch, das zieht sich dann halt auch weiter durchs Custom-Design. Du hast das Gefühl, jeder hat halt eine Geschichte, die einfach nur nonverbal über seinen Style und so transportiert wird. Das ist geil. Und auch so, ansonsten dieses dieser Werdegang, da, wie das, ne, er hat ja mehrfach gekämpft in seinem Leben für Mad Max, für das Franchise. Ne, einmal am Anfang, da können wir ja gleich nochmal starten, und bei Fury Road ja auch irgendwie sogar auch bei Fury Rosa wieder. Und das Ding ist ja auch, Mad Max war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nie so richtig erfolgreich, ein richtig erfolgreiches Franchise. Ne? Also auch, wir reden immer Fury Road, mega Ding. Aber auch diese Wahrnehmung hat er ja dann auch bei der Preisverleihung vor allem hinten raus dann noch bekommen. Ne? Wie kann das sein, dass ein Actionfilm als bester Film nominiert ist und sowas? So richtig krasse 1-Milliarden-Filme oder sowas waren das nie. Das sind immer irgendwie Indie-Genre-Filme gewesen. So, ne? Das war jetzt nicht so wie bei Terminator beispielsweise, dass der erste halt nischig war und der zweite plötzlich der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das hat er nie so richtig geschafft. Deswegen ist es umso interessanter, wie die Filme letztendlich irgendwie aufeinander aufbauen oder nicht. Wie er immer wieder mit einem neuen Mindset rangegangen ist und wie man auch so ein bisschen George Millers Karriere und auch die Filmwelt so ein bisschen daran ablesen kann. Ne? Also der erste ist halt pur Indie, wie du es gerade schon gesagt hast. So nimmst halt die Location, die du hast, du machst halt alles guerillamäßig, weil du einfach gar kein Geld hast. Und im zweiten siehst du dann die eigentliche Vision dahinter, und der dritte ist dann halt mega Mainstream, so, ne? Also das finde ich total interessant, selbst wenn man die Filme nicht mag, wie viel die eigentlich übers Filmemachen auch erzählen.
Ja, der erste Teil war ja ganz lange im Guinness Buch der Rekorde als profitabelster Indie-Film ever, bis Blair Witch gekommen ist. Die haben mit ihrem Film damals ja alles dann geknackt. Und Miller hat mal irgendwann gesagt, $350,000 bis $400,000 hat er für den Film bezahlen müssen. Nicht eingerechnet sind die, wie er es nennt, Slabs of Beer. Slabs ist das australische Umgangswort für Kiste. Also es wurden auch viele Leute einfach mit Kisten Bier bezahlt, weil das einfacher zu bekommen war als Geld. Also insofern,
das kennen wir als Musiker.
Erklärt sich dadurch einiges. Dass der auch kein Erfolg war in den USA, lag ja zum Teil daran, dass der wurde für die USA-Kinos neu gedubbt. Die haben also eine komplett neue Audiospur damals gekriegt. Und da haben die Leute das gemacht, wie bei uns, bei allen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, die haben den Gags reingeschrieben. Und das kam nicht gut an. Also die hatten eine ganz beschissene Tonspur, wo halt der Ernst nicht drin war. Kein Slang, kein gar nichts. Die Worte wurden halt ersetzt durch amerikanische Sachen, die an der Stelle keinen Sinn gemacht haben. Und das haben die Kinos damals dann auch abgestraft. In Schweden und Neuseeland durfte der gar nicht rauskommen, weil in der einen Szene, in der Goose verbrennt lebendig, da haben sie gesagt, nix, das gibt's hier bei uns nicht. Und da haben sie den Film gebannt. Tatsächlich.
Okay.
Also das schon spricht alles nicht dafür, dass es ein Erfolg wird, aber irgendwie hat er ja auch das unwahrscheinlichste Franchise der Welt damit eröffnet. Der erste Film Indie mit kaum Geld, 1000 Sachen gehen kaputt. Der zweite Film so ein Achtungserfolg, wo die Leute sagen, ah, da könnte mehr passieren und so. Die sind ja dann alle immer teurer geworden, auch immer, glaube ich, ein Stück weit länger mit Furiosa jetzt, die am längsten ist, ne? Also der hat sich da schon immer ein paar Minuten mehr reinschreiben lassen. Aber ich muss wirklich sagen, Steven, du musst 2 und 3 auf jeden Fall nachholen. Also es gibt, das wird dir gefallen. Wirklich.
Ja, ich muss mich dem Druck hier dann anscheinend beugen. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will die nicht schauen oder ich bin mir sicher, dass ich die scheiße finde. Nö, ich denke schon, dass mir die dann zumindest besser gefallen werden als der erste. Muss mal gucken, wie ich die dann einordnen kann, ne? Weil ja, irgendwie ordnet man die ja dann schon oder vergleicht man die ja dann schon halt auch mit dem, was man ja jetzt kennt. Aber als Cinephiler kann man das ja auch immer versuchen, nochmal so ein bisschen in die Zeit einzuordnen, in der die rauskamen. Also von daher mal gucken.
Na, es relativiert sogar Fury Road ein bisschen. Aber ich möchte gern mal, vielleicht wenn wir nochmal kurz chronologisch über die Filme hoppen, nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Berg. Ich finde nämlich nicht, dass man seine Vision sieht. Also ich finde, er hat, George Miller ist ein Typ, der hat... Er ist ein unglaublich geiler Worldbuilder und was ich finde auch, was er schafft, ist halt über Bilder zu erzählen. Weil machen wir uns nichts vor, die Mad Max-Filme sind jetzt keine Dialogperlen. Aber und da, den Punkt gebe ich dir. Aber wenn ich den ersten Film sehe, ich habe mir den jetzt auch nochmal angeschaut, obwohl ich den echt nicht gut fand. Ich habe ihn ja auch zu Hause. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch schon das dritte Mal gesehen, ich weiß es nicht. Aber mich hat eigentlich nicht mal gestört, wie er handwerklich gemacht ist. Weil da entdeckt man schon doch ein paar Sachen, die für die Zeit echt gut und progressiv waren. Also was mich einfach stört, ist, der erste Teil entmystifiziert mir ja komplett alles. Also der erzählt ja, dass Mad Max mal ein lieber Typ war, ein toller Polizist, der hatte mal eine Frau und ein Kind und der war ganz loyal und in dieser abgefuckten Welt, die noch gar nicht da so abgefuckt war. Und dann wird er in der letzten halben Stunde ein bisschen mad und rächt sich. Das ist ein Revenge-Film dann plötzlich. Und ich denke mir so, eigentlich das, was ich an Mad Max so cool finde und was wahrscheinlich viele so cool finden, ist eben, dass Mad Max eben so eine Figur ist, so ein, weiß ich nicht, so ein Clint Eastwood-Charakter, der eigentlich deswegen geil ist, oder so ein Joker, weil man eben nichts über ihn weiß. Und ich weiß nicht so richtig, ob George Miller da wirklich dann zu dem zweiten und dritten Teil wollte, weil im zweiten Teil hat er ja, das ist so dieses Sam Raimi Evil Dead Prinzip, oder erste Film, okay, wir erzählen den im zweiten nochmal neu, und alles, was im ersten passiert ist, das stopft mal so in den Vorspann, damit wir ihn nicht komplett ignorieren. Aber eigentlich ist Mad Max die Figur, erst Mad Max im zweiten Teil, der Vollstrecker. Weil da ist er der wortkarge Typ, der durchs Outback oder durchs Wasteland läuft. Und wo man nicht so richtig weiß, wo kommt der her, was ist seine Motivation, was will der eigentlich. Und der immer so in die Abenteuer so reinstolpert. Und das finde ich geil. Und der erste Teil hat das überhaupt nicht. Der ist halt dramaturgisch halt 0815, super schlecht geschrieben und sowas. Und kratzt nur so ein bisschen an dieser Oberfläche von dem, was George Miller eigentlich später dann gemacht hat.
Ja, aber das ist ja oft so, dass also haben wir ja gerade bei Superheldenfilmen so oft, dass der erste Teil von einem Superheld ist, ne, diese Origin-Story, die muss gewisse Kriterien erfüllen und er wusste ja nicht, dass er weitermachen darf mit Mad Max. Und es war ja so ein wildes Projekt, da hätte keiner mit Verstand gesagt, klar machen wir einen zweiten und einen dritten.
Ja, genau, ne?
Also insofern, das ist auch so, man kann doch einfach den ersten weglassen. Also du kannst doch einfach 2, 3 gucken und das ist dann der alte Mad Max. Du brauchst 1 nicht, weil du kriegst in 2 alles, was du wissen musst über ihn und du hast halt eben schon deutlich ein besseres Kinoerlebnis. Es ist besser gedreht, der Sound ist besser, das Color Grading ist geiler, die Charaktere, die er trifft auf dem Weg, auf seiner Fahrt durch die Wüste quasi, die sind geiler, weil die schon schräge sind und nicht einfach nur gemeine Rocker, ne, die am Straßenrand stehen und Leute killen, weil so ist es ja, dass noch im ersten ist es maßgeblich diese Rockerbande da und so und im zweiten mit dem Flieger und diesen ganzen Geschichten ist er viel ausgeklügelter. Also wenn man jetzt für die ganz alten gar kein Fable hat, einfach mit 2 starten. Aber dann passt halt 3 schon wieder hin, weil das finde ich schon so eine für das, was er erzählen will, eine konsequente Weitererzählung ist. Ab 3 ist es ja so, dass die Legende von Mad Max erzählt wird. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Ne? Mhm. Mad Max ist ja zur Legende geworden und die Kids erzählen das in der neuen Welt. So ganz am Ende ist das ja so. Und dann kann man auch den Sack zumachen und sagen, das sind die beiden Alten. Und dann kommt halt das Reboot. Alles geiler, alles bunter, alles schräger, alles wilder.
Ich gehe noch mal ganz kurz dazwischen, weil ich weiß, dass Berg jetzt gleich seinen Senf zu Teil 2 abgeben möchte. Und das darf er auch. Ich möchte bloß mal interessanterweise einordnen, weil ich jetzt auch mal recherchiert habe, wann das denn alles überhaupt spielen soll. Und Mad Max 1 spielt laut George Miller irgendwo in den 90ern. Na, da wird ja am Anfang gesagt, bald oder sowas. Also few years ago oder sowas. Und der zweite Teil spielt dann 3 Jahre nach dem ersten, wo ich mir denke, so, da ist aber echt viel passiert. Ne? Also schöner atomarer Krieg und sowas. Und der dritte spielt dann wiederum 15 Jahre nach dem zweiten. Und das war mir auch nie bekannt, dass es da so eine Distanz in der Story gibt. Und wann Fury Road jetzt genau spielt und so, da kann man nur mutmaßen, da können wir aber dann nochmal drauf eingehen. Aber das ist, finde ich, interessant, dass der zweite nur 3 Jahre nach dem ersten spielt. Das hat sich für mich nie so angefühlt.
Ja, das unterstreicht ja auch so ein bisschen das gebe ich Mo vollkommen recht. Du kannst mit dem zweiten anfangen. Lass den ersten liegen. Der war so ein Ding seiner Zeit und war vielleicht aber trotzdem eben auch für George Miller so das Sprungbrett, überhaupt diese Reihe jetzt dann zu machen, gebe ich ihm. Aber mir hat der erste auch nichts gegeben. Und beim zweiten muss ich halt einfach sagen, das ist schon, der Abstand zwischen 1 und 2 von der Art ist wirklich groß. Also der zweite ist dann halt schon deutlich mehr Mad Max Welt und dieses ganze Ding, was ihr gerade beschrieben habt. Aber ich muss halt sagen, er hat mir halt nicht gefallen. Also der gehört für mich zu den Filmen, ich kann wertschätzen, was die da machen. Und das war zu der Zeit auch bahnbrechend. Ich meine, das war, als die den gedreht haben, der teuerste Film Australiens. Also lange Zeit war es die teuerste Filmproduktion Australiens. Zu dem Zeitpunkt, als er gemacht wurde, sowieso. Und klar ist der Schweine aufwendig, was sie da in die Wüste reingezimmert haben, irgendwo ins Outback, an Welt und dann diese ganzen Karren halt immer, die mit unglaublich viel Aufwand und Liebe zum Detail gemacht sind und so, das gebe ich dem. Aber er hat mich halt gar nicht unterhalten und ich habe halt wirklich schon am Anfang abgekotzt, als dieser Throwback zu Teil 1, wo die das alles nochmal erklären, was da passiert ist und dann in hässlichsten 4:3, also wirklich fürchterlich, da dachte ich, ach du Scheiße, ist das jetzt im ganzen Film so, aber nein, es wird dann, als der Motorsound kommt, wird's Widescreen, das ist schon ganz witzig gemacht, aber mir hat der zweite nicht viel geben können, also ich fand ihn stinklangweilig, ich fand ihn auch sehr höhepunktslos und das, was dann passiert ist, ist schon cool. Also gerade so die erste Action-Szene auf dem Highway, die ist schon geil. Die ist auch ikonisch. Die mochte ich noch. Weil da dachte ich mir, okay, es wird doch besser. Aber dann so dieses ganze Ding, diese Belagerung von diesem Tanklager und so, das hat mir also nichts mehr gegeben. Und da haben die Bösewichte auch nicht so richtig die Chuzpe, die es braucht. Also ich dachte mir, was sind das für Gestalten so? Null bedrohlich, null furchteinflößend, sieht alles aus wie so Haufen Lappen. ja, also das stimmt für mich wirklich nicht viel, aus heutiger Sicht. Deswegen, das gehört zu den Filmen mit den Sehgewohnheiten gar nicht mehr konform. Deswegen hat der zweite mir nicht viel geben können.
In der nicht vorhandenen Höhepunkt des Films wurden übrigens 40 Autos und ein Tanklaster zerstört. In echt. Was ich krass finde. Aber unabhängig jetzt mal davon, dass ich es natürlich schade finde, dass du nicht so viel Freude mit dem hattest, der ist schon krass. Also man sieht Fury Road auch noch mal anders, wenn man den kennt, oder? Weil im Prinzip ist der ja sehr nah dran.
Das stimmt, ja.
Das ist das Ende des Films, ist halt Fury Road, bloß Fury Road zieht das halt auf die ganze Lauflänge, ne? Und auch wie die Perspektiven, ne? Also Miller hat ja sehr oft dieses Center Framing und der Horizont ist immer so in der Mitte des Bildes, dass du halt viel oben hast und wieder so auch über die POV-Perspektive der Fahrzeuge um den Tanklaster drumherum, da ist sehr, sehr viel auch im zweiten Teil 1981 schon da gewesen, was er halt natürlich später nur perfektioniert hat. Und da muss ich sagen, das ist schon echt beeindruckend, weil damals gab es noch kein Digital Compositing, wo du einfach mehrere Fahrzeuge wie in Fury Road zusammenstellen konntest. Die haben natürlich jeder einzeln was gemacht, aber damals mussten ja wirklich 40 Autos fahren. Das ist schon deftig. Also für die Stuntarbeit ja, wahrscheinlich auch ein Pionierfilm.
Ja, wenn dir zwei nicht so viel gegeben hat, was ist denn dann mit drei? Weil die bezeichnen ja einige jetzt tatsächlich auch als schwächsten der alten Reihe.
Ich sag mal so, ich kann das nachvollziehen, warum das so ist. Lustigerweise bin ich nicht alleine. Also meine Frau fand den zweiten auch gar nicht gut. Die mochte das überhaupt nicht. Und beim dritten haben wir uns danach angeguckt und so, oh, der war doch haltsam. Der ist super cheesy und der ist auch wirklich, naja, ernst ist er nicht. Auch Fury Road ist sehr cheesy, aber da kommt immer, das kaufe ich dem alles irgendwie ab, das aus so ein Guss. Aber hier merkst du schon, okay, da sollten verschiedenste Gruppen gepleased werden, das soll familientauglicher sein. Und ich meine, George Miller hat anscheinend irgendwo so einen weichen Keks für familientauglich. Der hat ja die Happy Feet Filme gemacht, die ich übrigens total scheiße finde, aber okay. Da habe ich mich schon gewundert, warum steht da George Miller dahinter? Was soll denn das? Aber naja, irgendwie hat er da wahrscheinlich irgend so ein Fable, dass er da gerne was macht, und das merkt man dem dritten schon an. Und der dritte ist ja, sind ja auch streng genommen irgendwie zwei Filme, ne? Das wirkt sehr zusammengeklebt, dass du einmal diese Stadt hast mit der Donnerkuppel und dann dieses Tal mit den Kindern und so, wo es dann auf so einen komischen Herr der Fliegen trifft Peter Pan Vibe irgendwie rübergeht. Das ist alles ein bisschen seltsam. Weißt du, ich hatte, als er bei diesen Kindern da ankommt und dann dieser Obergroßkotz da drunter geflogen kommt, da hat meine Frau neben mir gesagt, Rufio, Rufio. Das war irgendwie ziemlich witzig. Ja, das war cool. Aber der war unterhaltsam. Der hat Bock gemacht, der hat irgendwie coole Sprüche, der hat makabre Figuren, der spinnt trotzdem visuell das irgendwie ganz gut zu Ende in dieser Trilogie, und ich finde auch die Geschichte, die erzählt wird, ganz cool. Also ich mochte den dritten ganz gerne.
Ja, ich auch. Also, wie gesagt, ich kann die immer noch gucken. Den ersten habe ich ein paar Mal gesehen, aber zwei und drei auf jeden Fall mehr. Drei auch erst vor kurzem, weil Paula den auch nicht kannte. Und dann im 80s-Fieber, du, 85, da wurden viele Dinge eingebaut, die, ja, um andere Leute ins Kino zu bringen und so. Aber ich weiß gar nicht, also ich glaube, in Deutschland war der nicht ab 12, sondern ab 16. Der wurde später erst, glaube ich, zu 12
gemacht. Nee, der war ein richtiger Kino-Hit in Deutschland, habe ich gelesen. Ja. Über eine Million Leute sind rein. Aber der ist im Unterschied zum ersten Teil, ersten und zweiten, ja, die sind ein bisschen zeitloser. Klar, jetzt nicht unbedingt von den Effekten her, aber der zweite fühlt sich, der hätte auch später kommen können. Ich finde, bei Donnerkuppel merkst du, das ist totaler 80s-Film. Aber ja, durch und durch. Schon mit den Credits im Intro, als Tina Turner losgeht, boah. Aber wir
hatten eigentlich das Kostüm von Tina Turner verbrochen. Diese komischen Ohrmuscheln. Das sieht so scheiße aus.
Nee, das war damals, aber das war das Ding. Also, so wurde, also die, ich hatte die Maxi von dem Oberhit, und da war sie auch
eine kleine Vinyl drauf. Liebe Zuhörer da draußen, wo nur ein, zwei Songs drauf sind.
Ja, genau.
Single.
Beste Erfindung ever, eine 12-Inch ist wunderbar, also herrlich. Und da war das halt drauf, dann hatte man quasi so ein großes Stück davon, da war sie voll drauf. Also vom Kostüm her war das super. Aber ja, das ist ein absoluter 80s-Film. Schon mit der Musik von Maurice Jarre merkst du das. Das ist so ein Unterschied zu den anderen. Also, wie gesagt, nochmal. Eins einfach außen vor lassen. Ist eine Origin-Story. Braucht kein Mensch. Und kann man gar nicht mehr eigentlich in dieser Reihe rechnen. Jetzt, als dann Fury Road gekommen ist, ist es ja so, so hat Miller das ja selber gesagt, das ist eine direkte Fortsetzung nur wenige Jahre nach Donnerkoppel.
Das kann ich mir, also ja, da müssen wir mal drüber, ich weiß es nicht. Also ich wollte noch einen kurzen Fun-Fact droppen hier zu Donnerkuppel. Der ist ja in den Credits steht nicht nur George Miller, sondern auch George Ogoliv irgendwas. Und wenn ich habe jetzt in Vorbereitung so ein paar YouTube-Dinger, man ist sich da nicht ganz einig, aber es war wohl so, dass dieser George Ogoliv war so ein Kumpel von George Miller, und der hatte eigentlich so einen Herr der Fliegen-mäßigen Film mit Kids gemacht. Und das ist aber wohl katastrophal gelaufen. George Miller war dort Produzent, und der hat sich dann quasi während dieser Film entstanden ist überlegt, ja, da stecken wir doch Mad Max mit rein. Und so fühlt sich der Film an, dass der George Miller ist eigentlich nur später dann zum Regisseur geworden. Deswegen sind auch diese zwei Regie-Credits drin. Und zu deiner These mit dem, oder zu dem, was George Miller sagt, ich glaube auch, der Typ sieht mit Absicht manchmal falsche Fährten, um diese Welt ein bisschen undurchsichtiger zu machen oder revidiert sich manchmal. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass Fury Road 3 Jahre nach Donnerkuppel spielt, weil ich finde nicht, dass das der Max ist aus Donnerkuppel, weißt du? Das ist meinetwegen der Max aus dem zweiten Teil. Mhm. Aber dann gibt's ja auch wieder Theorien, dass Mad Max immer eine andere Figur ist.
Ja, das ist ja genau, also in 3 wird gesät, dass er eben diesen Heldenstatus hat, von dem die Leute reden. Also sie kennen den Lonesome Cowboy-Typen, der durch die Wüste fährt und im Grunde sich ja immer noch fürs Gute einsetzt. Das ist ja so die Geschichte. Ich habe auch mal eine ganze Zeit lang, ich habe mal irgendwie einen Abend in der Bubble verbracht, rauszufinden, gibt es vielleicht eine andere Chronologie? Weil logisch ist ja jetzt, dass Furiosa ganz woanders hingeklebt werden muss. So, das ist logisch. Aber ich dachte halt auch immer, für mich, auch vom Gefühl her, hätte ich Fury Road nach Vollstrecker gepackt und Donnerkuppel ist das Ende.
Weil das ja auch hoffnungsvoll endet.
Genau, das wäre für mich eine logische. Aber das hat da hat er online ganz oft, da gibt's jede Menge Reddits drüber, dass er gesagt hat, nee, Freunde, also es geht nach Donnerkuppel, ist das der Max, den ihr kriegt? Ich sag euch aber nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, aber er hatte genug Zeit, zum Friseur zu gehen. Also insofern müssen wir das ja auch hinnehmen, wenn der Meister selber das sagt. Das muss ja dann gut sein. Ne?
Ja, aber das ist, haben wir ja alle gesehen in dem Film, das stimmt.
Das ist ja vielleicht auch
personenmäßig was anderes.
Dieses Ding halt einfach ist, wenn man jetzt zu Mad Max Fury Road, wenn wir da Fury Road hinschwenken, habt ihr das damals so wahrgenommen, dass das jetzt die gleiche Figur ist, nur von jemand anderem gespielt? Weil für mich war das immer, dadurch vielleicht, dass ich auch zu spät zu Mad Max gekommen bin, war das immer wie so ein, heute würde man, glaube ich, sagen, Anthology-Serie. Es ist immer irgendwie die gleiche Art Figur, aber man weiß nicht so richtig, ist der das? Klar, zwischen ersten und zweiten Teil ist es unmissverständlich, weil es im Vorspann gesagt wird. Aber ich habe dann irgendwie, weißt du, weil der Hubschrauberpilot im zweiten Teil kommt ja auch im dritten Teil vor und das sind nicht die gleiche Person. Ich habe gedacht, Mel Gibson ist dort eine andere Figur. Und ich habe auch gedacht, Tom Hardy ist einfach ein anderer Max. Weil das irgendwie gar nicht mehr so, ne, als wenn die Geschichte immer wieder neu erzählt wird. Mhm. Vielleicht ist das eine Stärke, kann aber auch irgendwie verwirrend sein.
Also ich habe das bei Tom Hardy auch gedacht, dass das quasi, dass Mad Max so eine Idee ist. Mhm. Also es ist keine Persona, sondern es ist einfach so ein Ding, was sich jemand überstreift, dann wie
eine
wie
Legende.
Weiß ich, wie Robin.
Ja.
Batman soll ja schon immer eigentlich unique sein.
Nee, aber der gibt ja das Cape auch oft im Comic weiter an andere, ne? So, und dann ist halt jemand anderes.
Da stecke ich nicht so drin. Aber bei Robin, sage ich mal, gibt es ja ganz viele Robins. Das ist für mich jetzt irgendwie verständlicher. Bei Batman dachte ich immer, das ist einer. Aber egal. Ist ja kein Batman-Podcast, hat man ja schon mal in ähnlicher Art und Weise. Auf jeden Fall finde ich, ist es so, dass ich das cool finde, wo kommen wir dann drauf zu sprechen, wie Furiosa und wie Fury Road zusammenhängen. Weil da sind die Überschneidungspunkte und wie das alles sich bedingt. Und du hast ja auch Max, Tom Hardys Max ja in Furiosa ja auch mal kurz drin. Das finde ich irgendwie geil. Das mochte ich.
Achso, wir spoilern ja heute, haben wir ja gesagt.
Ja. Das fand ich cool.
So, hol mal Steven wieder aus dem Wasteland zurück. Erstmal, um dich final anzuteasern, ja, der Bösewicht in Mad Max jenseits der Donnerkuppel heißt Master Blaster und besteht aus einem großen Muskelplotz, der Blaster heißt, und einem Master, einen kleinen Wüchsigen, der oben drauf sitzt. Also, super, du musst es schauen. Fury Road, steig doch mal ein. Gib uns mal deine Perspektive, was für dich den Film so großartig gemacht hat und warum hat der für dich damals denn funktioniert, obwohl du gar nicht Mad Max involviert warst?
Ja, vielleicht hat er genau deshalb funktioniert, weil du das ja eben im Grunde genommen schon so ein bisschen angeteased hast, warum das so sein könnte, ne? Weil man gar nicht wirklich wissen muss, was vielleicht vorher passiert sein könnte. Das ist für den Film völlig egal. Du wirst ja einfach reingeschmissen, du siehst ihn als Badass, als Legende, den es dort auch schon länger gibt, und ob das nun der alte ist oder nicht, ist ja völlig egal. Du wirst halt 2 Stunden lang mit der geilsten Action seit langem zugeballert. Vieles davon ist echt, es ist wenig CGI dabei, und das war ein Film, der nach langer Zeit meiner Meinung nach im Action-Genre wieder Maßstäbe gesetzt hat. Und das ist sowas, was mir den Jahren davor so ein bisschen abgegangen ist. Das war alles irgendwie so ein Blockbuster-Einheitsbrei. Man hat irgendwie alles schon mal gesehen und bei dem Film hat man sich mal wieder an die gute alte Action-Zeit zurückerinnert gefühlt. Und das hat den Film für mich ausgemacht. Und ich glaube, deshalb ist er auch zu Recht so erfolgreich geworden.
Ja. Und ich gebe ich dir vollkommen recht und das auch unter dem Aspekt ja nochmal betrachtet, dass, wie du schon sagst, man muss nicht wissen, was in den drei Teilen davor passiert ist. Und die Kernhandlung von Fury Road setzt ja unglaublich viel Handlung voraus, die wir ja auch nur ganz schnell am Anfang erzählt kriegen. Du siehst ja am Anfang Max, dann wird er überfallen, dann wird seine Karre auseinandergebaut, dann wird er halt dort als Blutskonservensklave gehalten und flüchtet dann irgendwann. Also das passiert ja alles innerhalb der ersten 10 Minuten. So, das und dann fängt ja eigentlich die Handlung erst an, so richtig langsam und kontinuierlich erzählt zu werden. Und das finde ich halt auch so geil, dass das gar nicht stört, dass das so alles so am Anfang so abgefrühstückt wird, weil ich finde, das reicht als Information dafür, was du dann siehst. Und ich meine, klar, einen Innovationspreis bekommt dieser Film nicht. Ne? Das ist so, ja, wir hauen mal ab. Nee, wir fahren doch zurück. Das ist der Film.
Ich würde sogar behaupten, dass es vielleicht sogar unserer Generation absolut geholfen hat. Weil du hast dir nicht diese Frage gestellt, wie war denn das jetzt im zweiten oder dritten Teil? Das macht doch gar keinen Sinn so. Also das stellen wir uns jetzt, weil wir das nochmal aufgefrischt haben. Aber George Miller ist schon davon ausgegangen, das ist jetzt ein neues Kapitel. Und da sitzen Leute drin, die haben noch nie was wirklich, die haben vielleicht schon mal Mad Max gehört, aber drauf geschissen so, weißt du? Weil das, wie ernüchternd das war, als ich mir nach Fury Road diese ganzen drei Teile angeschaut habe, das erste Mal so komplett, und es bringt mir gar nichts für Fury Road. Ich habe nichts gelernt. Also das heißt, die Ausgangslage ist keine andere als Steven, der in der TV-Spielfilm den Daumen nach oben gesehen hat.
Ja. Also ich finde einfach, das ist wirklich, wie Berg gesagt hat, das wird alles schnell abgefrühstückt. Es gibt so viel eigentlich Hintergrundgeschichte und das ist ja auch das, was schon erwähnt wurde, dass George Miller sich da viel Gedanken gemacht hat und irgendwie jeder seine Geschichte hat und trotzdem fragt man sich nicht, ist jetzt aber schade, dass das nicht gezeigt wird. Irgendwie wirkt das alles mysteriös, zieht einen rein und macht halt trotzdem Spaß, obwohl so viel vorausgesetzt wird, geht's einfach los. Man wird in diese Welt reinkatapultiert und wird von Anfang an einfach so in den Sitz gedrückt, dass das fast völlig egal ist. Wo kommt dieser Immortan Joe her? Was hat der für eine Vorgeschichte? Der ist einfach nur ein absolut abgefuckter Typ, der da in dieser Zitadelle, woher kommt diese Zitadelle? Wer hat sie aufgebaut? Warum haben die dort mitten in der Wüste Wasser und die anderen nicht? Also man stellt sich ja 5000 Fragen eigentlich und man wird so zugeballert von Anfang an, aber trotzdem wird man reingezogen in die Welt.
Das ist Kopfkino halt, das, ne? Du hast halt die ganze Zeit überlegt, siehst du das? Das wird dir nicht erzählt und dann macht sich jeder so seine Gedanken, wo kommt Furiosa her? Ne, wo kommt dieser Immortan Joe her? Was ist das für ein Kult? Warum hat die den Arm verloren? Und jetzt kommt ein Film, der uns genau dieses Kopfkino erklärt, was wir seit 9 Jahren schon haben. Ne? Und das ist natürlich dann immer ein bisschen das Problem eines Prequels einfach. Aber ja, das ist irgendwie beeindruckend, finde ich auch, dass er es schafft, diese, also so wie man normalerweise einen Plot schreiben würde, ein Drehbuch schreiben würde, dass er das alles skizziert, aber weglässt aus der eigentlichen Dramaturgie des Films. Und uns eigentlich nur den Climax zeigt. Und das ist ja jetzt tatsächlich so, weil wenn du jetzt Fury Road und Furiosa im Gesamten siehst, haben wir eigentlich das letzte Kapitel aus Furiosa ist halt Fury Road. Gott, ist das kompliziert. Mhm. Ja? Und das wussten wir halt bloß damals noch nicht. Aber diese ganzen Ideen, wo kommt Furiosa her und wer ist Immortan Joe? Alles, was du gerade gesagt hast, Steven, das wusste George Miller bereits schon. Und deswegen ist es ja super interessant, wie er an den Film rangegangen ist. Er hat sich sozusagen gesagt, das, was ich jetzt schon weiß, das verrate ich euch noch nicht. Ich zeige euch erst den Showdown. Und wenn ihr das dann geil findet, dann erzähle ich euch, wie es dazu gekommen ist. Aber das muss ja auch extrem schwierig zu sein, das alles für sich zurückzubehalten, so diese ganzen Geheimnisse. Und das birgt ja auch die Gefahr, dass es dann irgendwann eher entmystifizierend wirkt, ne?
Ja, und es ist ja am Ende nicht so, dass wir sagen, bei Fury Road haben wir gesagt, ja, die Hintergrundinformation brauche ich jetzt nicht, um den Film cool zu finden. Und dass die Informationen, die wir jetzt dann trotzdem kriegen, halt nicht dazu führt, dass du sagst, ja, hätte ich ja nicht gebraucht, sondern dass du es halt trotzdem total dankend annimmst. Das finde ich irgendwie, das muss erstmal hinkriegen.
Wahrscheinlich gehofft, dass alle Leute nach Fury Road Fragen stellen. Wie ist es dazu gekommen? Und alle haben gesagt, passt so, geil, nehme ich Meisterwerk. Und der so, scheiße, keiner will ein Prequel. Ihr kriegt es trotzdem.
Ja. Und Gott sei Dank haben wir das gekriegt. Und wie gesagt, da könnte ich mir eine Serie, die in dem Universum spielt, reinziehen. Hätte ich übelst Bock drauf, tiefer einfach einzutauchen in diese Fraktionen, die es da gibt und diese Mythologien und diese Tauschhandelsachen. Und da gibt's ja, die Großen sind ja Bulletform, Gastown und Zitadelle so in dem Kontext, den wir dort sehen. Aber es gibt bestimmt noch unendlich viel mehr in dieser Welt und so. Und das finde ich halt alles irgendwie geil.
Wäre auch geil, wenn also außerhalb Australiens drauf. Einfach die Welt noch ganz normal wäre. Und es spielt halt einfach 2020 oder so. Naja. Ja.
Gut. Furiosa, da kommen wir jetzt dazu. Abschließend will ich eigentlich nur noch mal sagen, das ist wirklich krass, was Steven vorhin erzählt hat, dass diese Action-Maßstäbe einfach noch mal anders geworden sind mit den Filmen. Und das ist wahrscheinlich das gewesen, was mich dann eben auch so fasziniert hat, obwohl ich eben kein Action-Film-Fan bin. Wenn du das guckst, und das ist mir jetzt auch beim Rewatch aufgefallen, du siehst einfach, das ist handgemachte, geile Action, geile, mit Liebe gebaute Vehikel, wo jedes Einzelne für sich super individuell ist, da hat jeder Stachel, der irgendwo in so einem Fahrzeug ist, eine Geschichte und dann werden die Kern auch zerlegt in dem Film ohne Rücksicht auf Verluste und da werden Riesen-Setups gebaut und so, das ist halt wirklich alles geil und jetzt der Bogen zu Furiosa, ich habe das Gefühl, dass die Action-Szenen dort das Ganze nochmal viel näher machen, also da habe ich mich nochmal viel näher im Geschehen gefühlt als bei Fury Road und da war es halt schon krass.
Das ist ein unerwarteter Take. Du fällst hier gleich mit der Tür ins Haus hier, ey.
Ja, ja. Also die Distanz in meine Brücke.
Okay, also wenn wir jetzt schon bei den Action-Szenen sind und das ist für mich auch der absolute Kern des Films und das, was den Film letzten Endes für mich auch gut macht, obwohl der auch negative Aspekte hat, auf die wir auch nochmal gleich sicherlich zu sprechen kommen. Mal gucken, wie ihr das seht. Aber die Action, also es gibt zwei riesige Action-Szenen in dem Film und beide haben für mich trotz einer großen Schwäche, wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, sind das für mich Anwärter auf die beste Action-Szene aller Zeiten. Also das ist, ich fand's der pure Wahnsinn. Gerade die erste Szene, wo sie in der Wüste mit dem großen Tankzug unterwegs sind und wir kennen das ja aus Fury Road, wo sie da mit diesen Stäben rüberspringen auf die Autos und das war ja schon irgendwie geil und jetzt kommen die dann noch mit irgendwelchen hier so Glidern und irgendwelchen mit Ventilatoren angetriebenen Drachen und sowas. Also da war so viel drin und auch diese Perspektivwechsel, die Sandro vorhin schon angesprochen hat, so neben dem Tank zu krumm und dann wieder hoch und runter und also, es war wirklich krass immersiv und hat mich schon äußerst beeindruckt. Mit, wie gesagt, ein, zwei Abstrichen, die wir gleich nochmal besprechen können. Aber vielleicht können ja die anderen beiden Nasen erstmal was zu den Action-Szenen sagen und ob sie das ähnlich gefühlt haben oder anders. Mo, was sag du mal was? Du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr am Mikro.
Ich war schon länger so stumm, bin kurz weggenickt. Wisst ihr ja, ne? 5:30 nehme ich meine Tabletten, muss auch zügig ins Bett. Deswegen, ja, also es würde mir jetzt leichter fallen, wenn wir schon über das Negative reden würden von Furiosa.
Ja, kannst du ja, Action.
Ja, also genau. Also für mich ist das vorweg. Wenn ich jetzt sage, das Negative, dann ist das aber immer noch richtig, richtig ganz weit oben auf der Leiter. Also wenn ich mir angucke, was sonst im Kino läuft und was wir sonst für Blockbuster hingeschmiert bekommen, die wirklich alle absolut gar kein Eigenleben haben und inhaltslos sind oder sowas, dann sind die Fehler, die Furiosa macht, total einfach zu verschmerzen. Also ne, ich würde dann immer sagen, dann geh das gucken, statt, keine Ahnung, den Affenfilm und den Godzilla-Film. Aber die Action hat mich diesmal tatsächlich, also die Action hat mich gut abgeholt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist das, was bei Fury Road gut war. Es gab nur Action, kein Plot. Und hier gibt's ein bisschen zu viel Plot für meine Verhältnisse. Aber die Action, du wolltest ja nur über die Action reden. Also die Action finde ich nach wie vor gut. Und ich finde das super, dass vieles da noch richtig stattgefunden hat, wenngleich allerhand CGI hier uns auf die Ohren geklebt wird, das zu doll danach aussieht. Das war Fury Road, gab es auch schon einiges. Das ist aber in dem Wust von ist das geil, irgendwie untergegangen. Und hier gab es Momente, wo das geil war nicht hoch genug. Und dann fallen dir die Fehler auf. Das ist so ein bisschen, ne, hat so ein bisschen sticky Fingers.
Also da sprichst du auch schon mit den größten Mangel des Films für mich an. Schon in einer der ersten Szenen, ich glaube, wo die Mutter von Furiosa aufs Motorrad aufsteigt.
In der Klippe dort.
In der Ferne.
Das ist im Volume gedreht, 100%.
Alter Schwede, ist das CGI, also da ist noch nicht mal eine echte Person aufgestiegen. Also das war wirklich ganz, ganz grausam. Und diese Momente gibt's leider zu oft in dem Film. Und ich finde auch, dass es insgesamt einfach zu viel CGI ist, trotz der geilen Szenen und trotz der vielen Sachen, die immer noch echt gedreht wurden. Aber ja, da hätte ich mir schon mehr, ich sag mal, die wahrscheinlich auch das die Risikobereitschaft von Fury Road gewünscht, wobei ich halt schon vorstellen kann, dass da wahrscheinlich der ein oder andere sich wieder mehr als so einen Arm mal gebrochen hat irgendwie bei den Stunts, weil das schon wirklich ziemlich waghalsig ist, was da gemacht wurde. Vielleicht habt ihr mehr Infos, wie da so die Casualties waren bei dem Film. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen schon extrem risikobehaftet mit dem, was er dort auf die Leinwand halt zaubert. Und dementsprechend kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass man jetzt mehr Computereffekte reingebaut hat, aber es hat dem Film leider ein bisschen Faszination genommen.
Da steige ich gleich mit ein, weil natürlich müssen wir über diesen Elefanten im Raum reden. Und ich finde auch, dass das CGI stellenweise wirklich, wirklich übel ist. Also es gibt kurz davor, als die am Anfang diesen Motorradfahrer da fünf teilen mit den Bikes, als sie da an der Klippe anhalten, Das sieht in dem Videospiel, was ich gerade zocke, besser aus. Das ist wirklich echt übel, diese Szene.
Krass, wie die da von den Bikes absteigen und so. Das war mein Lieblingsshot. Dann habe ich das nicht gesehen.
Ja, der Shot ja, aber wie die Fahrzeuge dort anhalten und die Leute von ihren Bikes dort absteigen, das hat niemand echt gemacht. Das ist echt, sei froh, dass du nicht drauf geachtet hast, als die Szene kam. Ich finde, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Es passiert oft an Stellen, wo es nicht so drauf ankommt. Was mir wieder dabei hilft zu sagen, okay, dann ist das CGI da eben scheiße, es ist aber jetzt keine super wesentliche Stelle. Das ist positiv, aber negativ, dann lass es doch halt weg. Dann nimm, also ich finde da, wo es dir richtig auffällt, dass es CGI scheiße war, sind alles Szenen und kleine Begebenheiten, wo du sagst, hättest du auch weglassen können, brauchst du nicht für die Handlung oder kannst du anders lösen, wo du es nicht brauchst. Also das ist irgendwie so ein bisschen komisches zweischneidiges Schwert und da verstehe ich manchmal die Entscheidung auch nicht, das zu machen. Also, ja, komisch.
Also mich hat's überraschend fast gar nicht gestört. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Vorfeld, ne, das ging ja beim Trailer schon los, alle so, oh, das ist aber scheiße mit dem CGI, das wird nix, dass man da schon so vorgepolt war, oh, man mal die Erwartung runterschrauben, was das Topic angeht. Ich habe hier und da auch ein paar Flaws gesehen, das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich fand, der Film war wunderschön, auch in seinem CGI, im Compositing und wie gesagt, wie das alles mit den realen Szenen zusammengesetzt wurde. Mich hat eher gestört und ich dachte, das meinst du, Steven, du hast manchmal das Gefühl, die sind nicht dort. Was ich in Fury Road nie in Frage gestellt habe, dass alles echt ist, hat hier teilweise so gewirkt. Ne? Wie gesagt, am Anfang gibt's eine Szene mit der Mutter, wo Furiosa weggeschickt wird und sie bleibt allein im Canyon. Das war halt 100%ig Volume. Das hat überhaupt keine Tiefe gehabt, das Bild. Du siehst vorne zwei Felsen sind echt, im Hintergrund ist nichts. Geht nicht weiter da hinten.
Und das siehst du auch, das Leuchten um die Charaktere richtig, wie sie da rein projiziert wurden. Ja.
Also was heißt projiziert? Diese Hintergründe sind halt das, ne, dieses Volume ist ja immer so, das will dir Tiefe vermitteln, aber das man sieht, dass das nicht endlich ist, dass das halt endlich ist. Und so ging es mir halt sehr oft auch in der Zitadelle, bin ich mir sicher, dass da sehr oft keine echten Sets waren. Und das hat mich tatsächlich mehr aus der Immersion rausgerissen, als hier und da mal ein Auto, was komisch explodiert. Deswegen, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Furiosa hat ein Problem, das nennt sich Fury Road. Weil du die ganze Zeit da sitzt und sagst, das habe ich aber schon mal dort besser gesehen. Vor allem, weil die auch an den gleichen scheiß Plätzen sind. Ich finde immer dann, wenn Furiosa was Neues zeigt, ist das gar nicht so schlimm. Aber wie du schon gerade gesagt hast, ja, die eine Szene, die mir so ins Auge gestochen ist mit dem Tanklaster, da denke ich, meinst du die aus Mad Max 2 oder Fury Road? Ach nee, du meinst die aus Furiosa, den Tanklaster, alles klar. Verstehst du, so viel er auch erzählt in diesem Film, viel Neues und viel Worldbuilding, was ich richtig toll fand. Aber es ist trotzdem sehr repetitiv, wie du schon gesagt hast, weil letztendlich ist die Innovation, okay, es klebt mal jemand unterm LKW und wir haben jetzt Gleitschirme. Aber ansonsten ist es eigentlich wieder ein Tank, jemand, der gejagt wird und von A nach B fährt, so weißt du. Man hätte zumindest hier mal die Chance gehabt, dadurch, dass der Scale ja ein bisschen kleiner sein muss, weil das Epic-Finale ist ja Fury Road, hier zumindest mal was Neues zu erzählen. Das hätte ich mir gewünscht. Also einfach neue Set-Pieces, neue Art der Fortbewegung, vielleicht mal nur ein Luftkampf oder sowas. Weißt du, irgendwie ist doch verrückt genug alles. Und wenn es dann dazu kommt, dass der Film dir das zeigen könnte, dann gibt's eine Montage. Von daher, aber und ich weiß nicht so richtig, worauf wir uns einpegeln. Wir können ja mal die Figuren durchgehen, weil das fände ich tatsächlich spannender, als über diese technischen Sachen zu reden. Aber um
mal ganz kurz einzuhaken.
Ja.
Lustig ist die Perspektive, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, sicherlich auch durch das an sich im Videospiel, sage ich jetzt einfach mal, da ist nämlich die Konzentration auf Nahkampf. Also da ist auch viel Fahr-Action, viel Explosion, ganz wenig Schusswechsel, aber wahnsinnig viel Nahkampf.
Ja, sowas so zum Beispiel. Stell dir vor, es gäbe mal plötzlich so ein John Wick oder ein The Raid Fight in der Welt von Mad Max. Sowas, was man noch nie gesehen hat. Ne? Also irgendwie, so, da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Wenn jetzt der Film allerdings ohne Fury Road oder vor Fury Road rausgekommen wäre, hätte sich diese Frage natürlich ja auch niemand gestellt so, oder dieses Bedürfnis auch niemand gehabt. Deswegen ist es echt schwer, finde ich, den zu kritisieren.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch einfach der Verbindungspunkt, ne? Also gerade dieser Laster, der ja dann auch später in Fury Road halt die Rolle spielt, da sozusagen die Entstehungsgeschichte von zu sehen und den dann halt auch in Action zu sehen. Klar, also man hätte alles irgendwie noch ein bisschen mehr drüber und noch innovativer machen können, aber ich finde, das, was sie gemacht haben, war absolut bombastisch. Also fand ich dann also mindestens ähnlich gut wie in Fury Road. Also abgesehen, wie gesagt, von den CGI-Flaws. Aber die Action an sich, die hat mich wirklich, wirklich mitgenommen. Also, wow.
Also was ich halt erstmal gut finde, ist, dass Fury Rosa, also dass George Miller einfach mal gesagt hat, ich mache jetzt was anders. Also dass er nicht sagt, ich erzähle jetzt hier so eine konzentrierten Action-Set-Piece, sondern dass er einfach jetzt mal sagt, ich mache eine epische Geschichte über 5 Kapitel sind es, glaube ich, und zeigt eine Lebensgeschichte in der Welt von Mad Max. Weil klar vergleichst du die Action, aber das ist ja auch eigentlich alles, was du vergleichen kannst, weil sonst wirst du ja das erste Mal, würde ich fast sagen, in einem Mad Max-Film in eine richtige Dramaturgie reingeschmissen. Von Anfang bis Ende. Und ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Also ich fand das extrem toll. Also, wie gesagt, hätte ich diesen Vergleich nicht mit Fury Road die ganze Zeit gehabt bei den technischen Sachen, würde ich sagen, das gefällt mir sogar noch viel besser als dieses Anthology-Ding, was Mad Max sonst immer ausgemacht hat.
Also, ich fand diese Geschichte prinzipiell und wie sie aufgebaut war, schon auch gut und auch anders. Und das hat mich auch abgeholt. Aber da können wir vielleicht mal direkt zu einem der Kritikpunkte noch von mir kommen. Und da würde ich es auch interessant finden, was ihr sagt. Und Mo hat es ja vorhin angesprochen, die Filme wurden immer länger. Der hier geht 2,5 Stunden. Ja, und Zuhörer, die schon länger dabei sind, die wissen, so lange Filme sind in der Regel nicht so meine Stärken. Und ich muss sagen, der Film hat eine viel zu lange Exposition. Viel zu lang. Also, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es dauert eine Stunde, bis wir bei der eigentlichen Furiosa ankommen. Und alles, was davor kommt, ist schon interessant und gehört zur Story dazu. Aber es hätten sie um die Hälfte kürzen können. Und es hätte nichts gefehlt für mich.
Ja, da ist auch einer der, also ich glaube sogar der einzige wirkliche Fehler, der mich richtig, richtig geärgert hat, ist da in dieser Zeit. Oder ein bisschen später, aber also wir sehen, darf ich das sagen jetzt? Ja, wir spoilern ja ein bisschen. Ne?
Mach mal, weil ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst.
Wir sehen,
mal
dass sie als Kind dahin kommt. Na, du bleibst jetzt hier, du bist jetzt eine von uns.
Meinst du, weil sie von Dementus entführt wird? für genau. die Leute da draußen.
Und dann bleibt sie ja bei Immortan Joe und in der Zitadelle. Wird sie ja hingebracht. Und dann kommt sie ja zu den Frauen. Das ist eine wichtige Szene, weil wir wissen ja, was bei Fury Road später, was sie für die Frauen leistet. Die Mütter, die Spenderin, wie auch immer man sie nennt. Ich weiß es gerade. Und dann geht sie stiften. Und keiner merkt das?
Ja, das habe ich auch gedacht. What?
Wirklich, wenn alles, was dann kommt, ist total, also der Weg dahin ist nachvollziehbar und was sie dann wird und so, irgendwie auch nachvollziehbar, weil sie ist einfach eine Kämpferin, ihre Mutter hat sie so erzogen. Übrigens fand ich, also die Mutter, diesen Teil und so, fand ich alles gut, die war auch, die hat gut gespielt, fand ich. Und so, aber dann ist das für mich so ein dummes Ding, dass sie bricht dann quasi aus. Und dann ist sie weg, obwohl es ja ganz wichtig war, dass sie da bleibt. Schließlich ist sie ein Mädchen und so. Und dann merkt das halt einfach jahrelang kein Mensch. Das finde ich irgendwie weird. Das hat sich für mich. Und ab da habe ich wirklich so ein. Da hat das so einen Geschmack gehabt.
Es war halt, es wurde schon erklärt, ne? Sie ist ja dann so ein Technikboy geworden. Sie ist abgehauen, hat sich unten versteckt. Dann ist Zeit vergangen, ne? Ihr Haar hat dort noch einen Baum gemacht. Ja. Und wie sie dann weggekommen ist von diesem Ort, wo sie geflohen ist, das wird nicht gezeigt. Aber das können wir uns ja in unserer Fantasie ausmalen. Die Frage ist dann, wie hat sie sich dann als Junge verkleidet zu diesen Technical Boys da hingeschlichen? Das hätte man zeigen können. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich finde eher doof, dass sie dann überhaupt diese, das ist ein reines Spannungselement, wie du gerade schon gesagt hast, wir wissen, was mit den Gebärmaschinen passiert und ihr düsteres Schicksal wird gemalt und dann ist sie aber schnell raus aus der ganzen Nummer. Und ich finde, das hättest du einfach dann gar nicht erzählen müssen. Aber wie sie da hingekommen ist.
Ich hätte es besser gefunden, wenn wir noch ein bisschen sehen, die Frauen nehmen sie auf und dass sie vielleicht realisiert, es besteht die Gefahr, ich könnte das auch werden, oder sie sieht halt eben, für was sie missbraucht werden, ein bisschen deutlicher als das bisschen, was wir sehen. Und dann ist sie halt plötzlich weg und wird auch gar nicht gesucht und gar nichts. Also ich meine, der eine Dummi läuft hinterher her und sagt dann, war nix.
Da bin ich bei dir, weil man versteht gar nicht, warum sie am Ende die überhaupt befreien will. Also der Lüftungsschacht in Star Wars ist ja hier, bring den Pfirsich zu den Frauen. Und das ist das Element, wo alles hinsteuert und das wird uns nicht gezeigt, warum sie eine Bindung oder ein Verständnis dafür aufbaut. Das wirkt wirklich so, die wird hingebracht und flieht sofort. Ja, das ist und verschenkt.
Nur damit ich das jetzt gleich sage, weil sonst vergesse ich es nachher und das würde mich ärgern. Alles das, was dann kommt, also Abspann, finde ich richtig, richtig dumm. Also ich will nicht in Furiosa sehen, was ich von Fury Road noch nicht weiß. Ich habe jetzt Fury Road noch nicht gesehen. Ich bin jetzt Steven 2.0. Ich gehe in Furiosa rein, weil Freunde nehmen mich mit. Ich habe Fury Road noch nicht gesehen. Der Film wird das auch aufbauen, dass ich da Bock drauf habe. Und dann ärgere ich mich, dass ich im Abspann diese Scheiße sehe, die ich danach nochmal 2 Stunden mehr angucke.
Ja,
das finde ich total dumm.
Das tut dem Film auch nicht unnötig. Gut.
Nee, das ist so wie, ich weiß, der Film hier ist nicht so geil wie das, was ich schon mal gemacht habe. Deswegen zeige ich euch das nochmal. Das finde ich irgendwie weird. Also das ist wirklich, das sind für mich 2 grobe Schnitzer. Ich kann das aber alles, ich habe Godzilla vs. Kong gesehen, also ich kann das alles verzeihen.
Das ist doch mal Godzilla.
Ich werde den auch noch mal gucken und ich weiß auch, Miller hat gesagt, auch davon wird es ein Black-and-White-Treatment geben, also auch das werde ich mir dann vielleicht noch mal ansehen. Dafür ist er immer noch gut genug, aber ich verstehe dann eben nicht, natürlich, weil Fury Road das eben alles nicht hat, diese Patzer, warum machst du sowas? Das ist doof. Und ich bin auch total auch bei Steven. Die erste Stunde ist ungefähr so 20 Minuten zu lang.
Ja, da hätte man durchaus kürzen können. Wir haben es ja bei Fury Road gesehen und auch gerade angesprochen, wie gut man ganz viel Story so abfrühstücken kann und niemand stört das. So, das hätte man hier auch machen können damit. Ich fand auch wirklich diesen Einstieg in diesen Tal, in diesen grünen Tal, wo die Kinder dann dort sind, das fand ich auch nicht gut gelöst. Fand ich als Einstieg ein bisschen schwach. Richtig cool wird's bei der Verfolgung dann in der Wüste mit den Motorrädern. Da war ich richtig gebannt. Fand ich geil. Da fand ich dann wieder den Moment, wo die im Lager von Dementis ankommen, wieder so ein bisschen ernüchternd. Weil, und jetzt kommen wir mal zu meinem größten Kritikpunkt im Film, ich verstehe nicht, wie so viele teilweise durchgeknallte, harte, nicht kontrollierbare Leute, absolute Maniacs, diesen Typen folgen. Also Chris Hemsworth ist cool. Und der Schauspieler, Der hat wahnsinnig viel Charisma. Und hätte er das nicht, wäre diese Rolle und diese Figur völlig für die Tonne. Muss ich jetzt einfach mal sagen, der strahlt für mich überhaupt nichts aus, wo ich nachvollziehen könnte, dass denen hunderte Leute folgen und den als den Messias sehen. Weil das wird mir wirklich nicht erklärt, wo dessen Chuzpe herkommt. Bei Immortan Joe habe ich mir nie die Frage gestellt, warum Leute dem folgen. Der strahlt aus, der strahlt Macht aus, der strahlt aus, dass du dem bedingungslos nach Valhalla in den Tod folgst. Definitiv. Und für den stirbst. Aber bei Dementis weiß ich nicht. Also da habe ich mich auch gefragt, Chris Hemsworth war aber auch mal deutlich aufgepumpter. Dachte ich mir so, das hätte der Figur gut getan, wenn der ausgesehen hätte wie Thor. Also irgendwie fehlte mir die physische Macht von Hemsworth in diesem Film. Und ich mag, dass das abgedreht ist, aber ich fand ihn auch oft eine Spur zu albern. Das hat mich wirklich gestört. Ich mag ihn, ich habe ganz viel Sympathie und das hat mich über vieles hinwegsehen lassen. Aber insgesamt, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich mir oft gesagt, das ist ein bisschen doll albern jetzt.
Also ich hadere auch sehr mit mir, wie ich ihn letzten Endes einordne. Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, ich fand es auch, es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also entweder es ist nicht albern und er ist halt wirklich ein Badass-Motherfucker-Gegner. Oder sie packen halt noch zwei Schippen drauf, so dass es absolut abgedreht und überdreht ist. Und so habe ich mir nur...
Ja, dass so Jason Momoa in Fast X ist. So.
Ja, und vielleicht noch eine Schippe drauf. Also dann sollst du wirklich der absolut Obermega-Gaga werden. Und so habe ich mir ganz oft gedacht, irgendwie soll's lustig wirken. Und es war auch irgendwie unterhaltsam. Aber es fehlte dann auch wirklich dieses Bedrohungsmoment, was du jetzt auch schon angemahnt hast. Ich finde auch... Der Typ ist eine Wurst. Also dann in der Endszene, diese antiklimaktische Endszene, da fand ich es dann gut gelöst. Aber das war leider einer der wenigen Momente, wo das dann für mich irgendwie funktioniert hat, so richtig.
Oh, da hast du jetzt was angesprochen. Also die Szene in der Wüste, wo er alleine ist und von ihr im Sandsturm verfolgt wird. Also ganz ehrlich. Ein standardmäßigeren, abgedroscheneren Hintergrund zu einem Antagonisten habe ich lange nicht mehr in einem Film hingerotzt gekriegt. Also dieses, oh, im Grunde genommen sind wir gleich. Und oh, da dachte ich mir echt, fällt euch nichts Besseres ein. Also das finde ich, hat es nicht gebraucht. Ich sage mal, dass die Figur diesen Hintergrund hat und dass diese Parallelen zwischen diesen Figuren offensichtlich sind. Das reicht doch unausgesprochen. Da brauche ich nicht dieses Gelaber zwischen den beiden, wo er ihr erklärt, wie es eigentlich zu seiner Motivation kommt. Also das finde ich, das war komplett überflüssig. Das hat niemand gebraucht.
Das ist genau das Ding, was George Miller mal besser konnte. Weil das ist ja ich fand das den Showdown zwischen denen gut, aber vor allem für Furiosa fand ich den gut, weil das ist endlich mal ein Moment in dem Film, wo sie auch was durchleidet. Und wenn es auch nur ihre eigenen Rachegelüste sind. Deswegen fand ich das gut, dass der da war. Und ich finde auch gut, dass wie gerade schon gesagt, dass die Figur den Hintergrund hat. Aber das hat George Miller uns früher anders erzählt. Jetzt wird's halt ausgesprochen, damit man im Nachhinein der Figur irgendwie eine Motivation abgewinnen kann. Aber ich habe die eigentlich schon beim ersten Mal Teddy mir gedacht zumindest, dass es die geben muss. Und da fand ich ihn auch noch gerade am Anfang fand ich ihn richtig gut. Ich fand, Chris Hemsworth ich finde, der passt perfekt in die Rolle, weil er eben auch ein Trottel ist. Ich finde halt, Immortan Joe ist klar, ist Darth Vader, aber wenn ich mir die anderen in Teil 2 Humongous und so angucke, das sind alles Volldeppen. Und ich finde, diesen Volldeppen, der aber eigentlich sehr skrupellos sein kann, ne, ich sage nur Abgang Praetorian Jack, fand ich eine sehr krasse Szene, die ihn aber natürlich auch wieder als dumm gezeichnet hat. Und ich finde das aber okay, das passt zur Figur, weil der darf dumm sein und darf aber auch brutal sein und darf über Leichen gehen. Und vor allem geht's ja auch hier nur darum, dass er etwas bedeutet für Furiosa. Und deswegen fand ich ihn gut, aber am Ende muss ich auch sagen, wird er zu überstrapaziert. Das war eher so mein Problem, weißt du? Ne? Dass da einfach nicht, die Figur hat sich ja nicht entwickelt. Der hatte halt mal rote Haare, übrigens bester Shot im Film, wo das rote zurückkam und er, ach, fand ich unglaublich. Und dann am Ende ist er halt grau und hat halt sein Imperium nicht halten können, was ich eine starke Motivation finde. Aber das wird nicht so richtig ausgespielt. Deswegen Chris Hemsworth, ich glaube nicht so richtig, dass es an ihm liegt. Die Figur ist einfach ja nicht gut geschrieben.
Ja, genau. Deswegen sage ich ja, ich kann über viel hinwegsehen, weil ich ihn einfach cool finde. Ich mag ihn. Und er macht das Beste aus seiner Figur. Aber die ist eben... Da bin ich bei Steven. Das finde ich interessant, dass du das gesagt hast. Dann richtig abgedreht. Weil ich finde, solche richtig kranken, durchgeballerten Typen, die haben nochmal so eine ganz andere Bedrohlichkeit durch diese Unberechenbarkeit. Und das fehlt
mir. So ein Hans-Lander-Move, das hätte ihm gefehlt. Also die ganze Zeit, also jetzt nicht, ist nicht vergleichbar, aber sehr, sehr überdreht. Und dann in den Momenten, wo er aber halt
Joker.
Oder Joker, ja. Merkst du, okay, der Typ geht die ganze Zeit sehr kalkuliert vor und hat einen Plan. Aber das kam eben in den Szenen, wo er halt brutale Sachen macht, auch nicht so richtig rüber, weil dann denkt man sich eher, warum sitzt er die ganze Zeit mit dem Rücken zu, der Idiot.
Aber es gab auch die ein oder andere starke Szene, fand ich. Also und deswegen ist das so schade, weil das so unausgegoren war. Ich fand zum Beispiel diese Head-to-Head-Szene mit ihm und Immortan Joe, fand ich großartig.
Ja.
Relativ zum Schluss, wo du diesen seitlichen Shot hast, wo die praktisch wirklich Nase an Nase stehen und er ihm dann nochmal seine Meinung geigt, das fand ich schon geil und da habe ich ihm die Rolle auch abgenommen, aber das geht halt nicht konsistent durch den ganzen Film durch und irgendwie wirkt es dann halt unausgegoren und das ist halt schade.
Mo, wie fandst du Chris?
Aber, weil wir mal ganz kurz noch seine Geschichte abschließen können. Also sein Ende ist, also wir haben diesen geilen Satz im Trailer, hast du auch das Zeug dazu, dass es episch wird und sein Ende ist wirklich super episch.
Dem wächst einfach ein Baum aus dem Schwanz, wie geil ist das denn?
Das ist krass, also da habe ich gedacht, Chapeau, ist das ein geiles biblisches Bild. Ich habe mich so erinnert gefühlt an Prometheus, der damit gestraft wird, dass die ewig Krähen in der Ewigkeit ihm die Leber jeden Tag neu wegfressen. Das ist schlimmer mit diesem Baum. Also das... Hut ab. Also so ein diabolisches, sadistisches Ende für jemanden zu finden, das ist wirklich großartig.
Falls es denn wirklich so gekommen ist.
Ja doch, das erzählt er uns ja. Der Erzähler sagt ja, Furiosa hat mir geflüstert, was wirklich passiert ist. Und was wirklich passiert ist, ist der Baum.
Das müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich habe ja keinen Trailer vorher geguckt und das ist nicht gelogen. Ich wusste nicht, dass der mitspielt, Chris Hemsworth.
Hast du auch kein Plakat gesehen, als du durchs Kino gelaufen bist, wo er Meter groß drauf ist?
Wann bin ich da das letzte Mal ins Kino gelaufen, dass ich da was hätte sehen können? Also das hat mich
Respekt, finde ich cool, dieses Commitment.
Ich habe dann irgendwann bei einem der Podcasts haben sie dann gesagt, Chris Hemsworth, und dann dachte ich so, ja, aber ist er denn da? Was wird der? Und ich dachte, habe ja mitgekriegt, dass der Schauspieler von Immortan Joe gestorben ist. Und dann dachte ich, vielleicht sehen wir eine junge Version. Ich dachte wirklich, wir sehen eine junge Version von Immortan Joe. Und das die ist halt der Nasenmann. Ansonsten, als ich das dann alles realisiert habe, ich fand, wie simpel das doch ist, den zu verändern mit dieser riesen Nase. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Und ich mochte auch, wie der gespielt hat. Also für mich hat das, ich kannte den ja vorher nicht und wir kennen den und wir wissen auch, dass es den hinterher nicht mehr geben wird, weil wir wissen ja, was bei Fury Road passiert. Also das war für so, wir wissen auch, dass Furiosa nichts passiert. Das ist ja immer so das leidige Thema der Prequels. Man kann sich relativ klar, kann man sich sagen, also der Bösewicht wird das und das nicht überstehen, weil sonst hätten wir von ihm gehört, etc. Ich mochte das schon ganz gerne. Und das, als er plötzlich von weiß auf rot geweckt. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Er hatte etwas Dümmliches, aber wie Sandra schon richtig sagt, alle Villains hatten das. Also ich glaube, außer Toe Cutter im ersten, da war ja der Vorsitzende der Biker-Horde. Für mich war das so quasi so die Weiterführung, weil er hat ja auch eine Biker-Horde. Und im ersten Mad Max ist es auch eine Biker-Horde. Und der Typ im ersten Mad Max war einfach nur böse. Und der hier fährt halt die ganze Zeit schon durch eine Gegend, wo es, der hat nie richtig grün gesehen, der hat auch nie richtig was zu lachen. Warum ihm die Leute folgen, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er dieses Ben-Hur-Ding sich da gebaut hat und einfach gut reden kann.
Können wir uns darauf einigen, dass dieser Streitwagen aus drei Motorrädern, das ist ja wirklich so geil.
Ja, ist wirklich.
Oh, das habe ich gefeiert.
Ich mochte den schon und der hat, also jetzt mal so von der menschlichen Seite her, hat er ja in allem, was er gemacht hat, immer wenn er auf neue Leute getroffen ist, hat er denen gesagt, ich will euch nicht führen. Wir müssen die, die euch führen, stürzen. Und das ist immer noch ein Motivator für Leute, die an eine Rebellion glauben. Vielleicht sind sie dem deshalb gefolgt.
Naja, aber wir sehen ja sehr eindrucksvoll in Gastown, wohin das führt.
Ja, naja, klar, natürlich. Also ich meine, das ist ja, wie gesagt, das Konzept an sich ist nicht schlecht. Aber wenn denn doch keiner führt, wird es zu nichts bringen. Und wenn dann einer führt, wird er seine Macht ausnutzen. So ist das halt. So funktionieren wir alle, ne?
Ja. Auf jeden Fall sind das, glaube ich, für mich jetzt schon mal die wichtigsten Sachen bei Furiosa, die wir angesprochen haben. Ich kann als Fazit wirklich sagen, ich sehe die Schwächen. Im Falle vom CGI zum Beispiel bin ich voll bei Sandro, es hat mich nicht gestört. Für das Filmerlebnis hat es mich kaum gejuckt. Mit Hemsworth hatte ich trotz seines vielen Charismas und dass ich ihn sympathisch finde, einfach auch deswegen nicht so ein großes Problem. Finde aber, wenn ich so im Nachhinein drüber so rekapituliere, finde ich das schon schwierig zum Teil, wie gesagt, diese ganzen Sachen, die wir aufgezählt haben. Und dadurch, dass es zum ersten Mal so eine große Filmwelt, oder nicht zum ersten Mal, aber dass es eine große Filmwelt ist, die ein Worldbuilding betreibt, und ich bin einfach kein Fan von Worldbuilding, die mich aber so fasziniert, ist es mir auch egal, wenn da die eine oder andere Szene zu lang ist oder wenn zu viel Plot drin ist. Das ist ja schon zu Fury Road, ist es schon ein wahnsinniger Unterschied, ne? Plot und Handlung und so. Das hat mich alles nicht gestört. Ich mochte das extrem gerne. Ich war saugut unterhalten und ich bin aus dem Kino und habe gesagt, Alter, war das ein Brett. Geiler Film. Landet wahrscheinlich auf meiner Jahrestop 5. Und ich fand ihn mega geil und habe mir auch, glaube ich, eine 9 von 10 Instant vergeben. Ich fand ihn einfach fett.
Gehen wir jetzt schon zum Fazit. Ich würde sonst einfach gerne nochmal fragen, wie ihr vielleicht die Hauptdarstellerin fandet.
Habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht mal über das Kernstück des Films sprechen, ja.
Vor allem, dass Bert das vergisst.
Das Kernstück des Films. Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist ähnlich wie bei Fury Road. Tom Hardy ist cool in der Rolle, aber für mich geht's halt irgendwie nicht so richtig um ihn. Und bei Furiosa ist es zwar ihre Geschichte, aber auch Anya Taylor-Joy hat 30 Dialogzeilen oder sowas. Mhm, und die ist irgendwie da und die ist auch irgendwie cool und die ist gut. Aber ich finde irgendwie alles drumrum und diese Welt alles noch ein bisschen interessanter als ihre eigene Story.
Da hast du nämlich meinen eigentlich einzigen Kritikpunkt an diesem Film gerade wunderschön vorgeführt, weil ich finde, Anya Taylor-Joy spielt das sehr gut. Gerade am Ende, wie sie sich dieses Art zu sprechen und zu acten von Charlize Theron abgeschaut hat. Da denkst du ja wirklich, das ist ein nahtloser Übergang. Und ich rede jetzt nicht von der letzten Szene, die wirklich recycelt ist, sondern davor, ne, wo sie ihm Dementos gegenübersteht, dachte ich mir so, das ist eine ikonische Frauenheldenfigur. Perfekt. Und ich finde auch, in der ersten großen Action-Szene mit dem Tanklaster, Gott, wir wiederholen uns mit Tanklastern hier, wie heißt das Ding, was die da hinten anschmeißen? Ihr wisst was, diesen Wirbelzwirbler, ja, da.
Keine Ahnung.
Ah, mega. Da ist sie auch noch ganz anders, ne? Da hat sie, da war sie, weil sie ist ja gerade noch so ein Tech-Boy da unten und dann, wie sie dann am Ende auch, also wie, sie ist halt so eine richtige Naturgewalt in dem Moment, so einfach so drauf töten und lass mich in Ruhe und ich töte auch den Typen hier. Aber eigentlich ist die Figur, seit sie ein Kind ist, genauso wie wir sie schon als Figur in Fury Road kennen. Also sie ist halt super clever, sie kommt aus den Situationen raus, sie ist waghalsig, sie ist gerecht, sie ist aber auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, sehr mutig und sehr, sehr für ihren eigenen, steht für ihren eigenen Vorteil oder die Leute um sie herum ein. Also so richtig was ist nicht passiert. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen, dass genau das Problem bei The Prequels ist, dann bei Fury Road stört mich das natürlich nicht, weil ich denke mir das ja alles, wie hat sie ihren Arm verloren und was ist da eigentlich passiert und so. Und hier sehe ich das und denke mir so, okay, scheint sie nicht so krass zu jucken, aber jetzt weiß ich es immerhin, das ist so dieser Solo-Star-Wars-Story-Effekt, so, ne? Dann gib mir dir halt den Namen Solo, weil du bist allein. Ich so, oh, naja, okay, ich weiß nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte. Und dann führen wir mit Praetorian Jack noch eine Figur ein, die quasi Mad Max auf Wish bestellt ist. Und wo ich mir dann denke, so, soll uns das jetzt erzählen, dass sie deswegen in Fury Road mit Max auch so connected, weil das halt quasi Sie hat ja schon mal jemandem vertraut, obwohl sie kein Vertrauen mehr in die Menschheit hatte, aber er hat sie an die Hand genommen und dann schnickschnack und dann hat sie ihn verloren. Ich hatte da das einzige Mal das Gefühl, diese Abwertung durch ein Prequel. Ist das jetzt etwas, was Fury Road mir erklärt, obwohl ich das gar nicht wollte? Ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Und das hat auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass diese männliche Mentorfigur da plötzlich um die Ecke kommt, total glatt ist, keine Charakteristika hat und sie dann plötzlich anfängt, sich anzumalen wie er dass sie gar nicht selbstständig Furiosa geworden ist. Also eigentlich hat sie durch den Film nichts Neues hinzugewonnen und hat eigentlich sogar eher ein Downgrade erfahren, weil das, was wir an der Figur geil finden, hat sie von jemand anderem geklaut. Und damit meine ich nicht, ich finde es schon cool, dass sie diese Fallhöhe reingebaut haben, dass sie was für jemanden empfindet und ihn dann auch wieder verliert. Und ich fand, das ist der stärkste Moment des Films gewesen, als Dementus sie verfolgt und die sind nur zu zweit und wollen in das grüne Land und dann rammt er die so weg und dann stirbt der Typ. Weil da habe ich aber nicht um ihn gelitten, weil der Typ war mir scheißegal, aber ich habe das verstanden, dass das für sie gerade enorm schlimm sein muss, ne, das mit anzusehen. Und dann war die Transformation komplett. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich versuche auszudrücken. Also das tat, so geil wie Anya Taylor-Joy das auch rübergebracht hat, der Figur, die ich am Ende in Fury Road sehe, nicht wirklich gut, immer.
Ja, ich bin bei dir. Das ist halt, im Grunde ist das ja das Prequel, was wir nicht brauchen. Und das ist ja die Gefahr, die dabei dann immer entsteht. Wir erfahren Sachen, wo wir sagen, ach cool, deswegen ist das. Aber ich kann auch ohne das leben. Also genau wie du habe ich mir auch Gedanken gemacht, wer hat den Arm verloren, jetzt haben wir es gesehen. Ja, ist nicht ganz so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe, aber tat sicherlich weh. Auch wenn sie das wegsteckt, als hätte sich einen Finger geschnitten oder einen Splitter oder irgendwie so. Aber
was ich aber super interessant finde, weil du gerade über den Arm sprichst, ne, dass wir den ganzen Film so eine falsche Fährte kriegen. Also mir ging das so, den Weg auf dem Arm tätowiert und dann dachte ich, oh, irgendjemand wird irgendwann mal den Arm abschneiden, um die Karte zu haben. Und das wird halt komplett, der Faden wird komplett fallen gelassen. So, das fand ich irgendwie smart. Ein bisschen enttäuschend, als es an der Stelle war, aber dann dachte ich mir, oh,
smart. Na, auch so im Nachgang, dass Dementus ja dadurch seine einzige Möglichkeit, in dieses Land zu kommen, selbst zerstört. Den Arm nämlich. Ja, fand ich eigentlich schon eine coole Symbolik.
Ja. Bommi-Knocker heißt das Ding hinten.
Bommi-Knocker. Der Bommi-Knocker.
Und da weiß ich aber gar nicht, ob sie das Ding meinen oder ob der kleine Kerl so heißt.
Nee, die haben doch gesagt, den Bommi-Knocker zünden, oder nicht? Ich glaube, das ist das
Ende selbst. Von den Ärzten. Soll ich jetzt den Bommi-Knocker zünden? Zünd den Bommi-Knocker!
Weil der Warboy, der ja gespielt wird von Jesse Turner, der heißt Bommi-Knocker. Also deswegen ist das vielleicht so ein Ding, dass seine Maschine denselben Namen hat wie er. Whatever. Mhm. Der ist auf jeden Fall gut. Whatever, der ist wirklich gut. Aber es ist so, sie bleibt für mich, die macht das alles gut, aber sie bleibt für mich sehr, weiß ich nicht, kalt. Ist das vielleicht das richtige Wort? Also ich fühle nicht mit ihr. Die ganze Zeit nicht. Dafür geht es mir dann doch irgendwie zu schnell. Die Entscheidung, die sie trifft, etc. oder sowas. Aber das ist trotzdem alles noch okay. Also ich würde jetzt niemals sagen, sie ist eine stringente Vorerzählerin für Charlize Theron. Ist mir wahrscheinlich immer noch lieber, als wenn wir sie gesehen hätten mit De-Aging. Also insofern ist das schon alles ganz fein.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen erschrocken von mir, dass ich das sage. Ich glaube sogar, ich hätte sie anders besetzt.
Ja, musst du nicht erschrocken
auch
sein.
Auch wenn das optisch gut Richtung Charlize Theron hinläuft, ist auf jeden Fall richtig. Aber ich finde sie, ich hatte den Gedanken danach, es ist ein bisschen verschenkt, dafür Anya Taylor-Joy zu nehmen. Das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Ich glaube... Ja, ich weiß nicht.
Ist nie verschenkt, Anya Taylor-Joy.
Optisch nicht, aber von der Art her und das vom Typ her hätte ich zum Beispiel auch Kaya Scodelarion nicht schlecht gefunden. Also ich sehe die da irgendwie in so einem
Wasteland. Wollen wir mal wieder ein Darstellerkarussell machen? Nächste Folge.
Ja, aber das war so mein Gedanke. Also ich glaube, die passt wahnsinnig gut in die Welt. So als, und die ist auch super tough und wir wissen, sie kann auch alleine viel ausrichten und durchstehen und durchleiden und so. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich hätte eigentlich gerne mehr von Anya Taylor-Joy gesehen und auch gerne mehr Schauspiel und so, aber das passt auch zur Figur nicht. Von daher dachte, ja, sie ist nicht das Highlight des Films, obwohl der Film nach ihr benannt ist, so, nach der Figur. Das ist, Ja.
Ja, ich finde halt, dass sich das über den Film immer mehr gesteigert und auch verbessert hat. Also ich fand das am Anfang auch. Ich habe auch diese Distanz oder Kühle irgendwie so ein bisschen vernommen und war dann auch, ich will nicht sagen enttäuscht, ich bin ja auch so ein kleiner Inatella Fanboy und wollte da natürlich auch sehr viel Gutes drin sehen und habe ich dann letzten Endes auch. Aber ich fand, das wurde über den Film immer besser und ich habe ihr auch diese Transformation und alles, ich habe ihr das am Ende total abgenommen und ich fand, dass sie dann zum Schluss diese Rolle auch extrem gut ausgefüllt hat. Und ich finde, da, wo sie am Ende angelangt ist, da fand ich sie dann schon wirklich richtig, richtig gut in der Rolle. Und da hat sie mich dann nochmal, hat sie mich dann auf jeden Fall nochmal gut um den Finger gewickelt. So ähnlich wie der Tommy Knocker den Fallschirm von dem Gleiter.
Aber das war halt auch so dieser 40-tägige Krieg und wir alle so on the edge of our seats und so. Ja, komm, gib mir was. Und dann, nee, ich find's großartig, dass er es nicht gemacht hat. Also, du brauchst das A nicht, weil du hast die Action-Szene, ne? Fury Road kommt dann gleich. Und der Film hat das nicht gebraucht, um ihre Sache zu erzählen. Ich fand es eine der stärksten Szenen, als sie dort durchgefahren ist mit diesem alten Klappgestell. Das ist also generell eine geil gesehnte Filme durch dieses, du konntest dir quasi an die Ausmaße dieses Krieges. Die Ausmaße dieses Krieges konntest du dir ausmalen, weil du einfach diese Plansequenz hattest und dann kommt sie am Ende an, die beiden Brüder streiten sich und sie fährt einfach los. In dem Moment ist sie ja Furiosa geworden und ab da war sie auch halt wirklich, finde ich, hat sie die Rolle genailed. Aber das war dann halt noch 10 Minuten, wie du gerade schon gesagt hast. Zu wenig. Vielleicht für die Größe dieser Figur.
Ja, aber da haben wir meinen Lieblingsshot des Films bekommen, wie Chris Hemsworth dort unten halt irgendwie rumkraucht und dann siehst du im Nebel, in der Silhouette, in der Sanddüne oben sie mit dem Umhang.
Ah, den gibt's auch in Dune, komm.
Nein.
Doch, da bin ich auf jeden Fall bei Berg, also das war auch eins meiner Highlights, ja.
Gut, ganz kurz noch, nur für die Credits. Mich hat das tatsächlich, ich habe gemerkt, dass es nicht mehr der gleiche Kameramann war. Auch, weil ich so viele Essays über Fury Road gesehen habe. Und Center Framing und was das alles ausmacht. Ne, der kam ja damals für George Miller zurück. Jetzt haben wir den Typen bekommen, der, weiß nicht, 300 Rise of an Empire gemacht hat und sowas. Der hat seine Sache auch gut gemacht. Aber man hat das schon gemerkt von der Bildkomposition her, dass das nicht mehr diese Gemälde waren. Also, wie gesagt, gerade dieses Center-Framing, du hast bei Fury Road nie den Überblick verloren, wo was passiert. Und hier wirkte es manchmal eher so ein bisschen Action-Cam-mäßig. Also, ich würde dem hier diesmal nicht den Kamera-Oscar geben. Und das ist Meckern auf hohem Niveau.
Ich habe den entgegengesetzten Eindruck gehabt. Ich hatte das Gefühl, auch beim Rewatch, dass ich bei Fury Road gerade in der zweiten Hälfte, wo die zurückfahren, ganz oft den Überblick verliere. Wer ist gerade auf welchem Fahrzeug, springt auf welches andere Fahrzeug rüber, hat wen gerade gerammt? Da verliere ich einfach einen Überblick. Und hier hatte ich nie das Gefühl, dass ich einen Überblick verliere, wer gerade wen angreift und worauf. Also ich hatte irgendwie den Überblick besser.
Na, du verwechselst aber gerade, dass im Fury Road einfach viel im Bild passiert, weil es viel mehr Fahrzeuge sind. Aber du weißt, also das Wichtige, was du gerade mitbekommen musst, ist immer in der Mitte. Das heißt, wenn da wird eine Kette durchtrennt, da hat jemand eine Gitarre in der Hand und es passiert immer in der Mitte des Bildes. Und jetzt, wo du Fury Road zum 10. Mal gesehen hast, guckst du natürlich auf den Typen hinten im Auto, was der sich gerade da für eine Waffe aus dem Stiefel zieht. Und deswegen wirst du natürlich abgelenkt. Aber das, was passiert in Fury Road, ist immer essentiell, dass es immer in der Mitte passiert. Und hier passiert einfach nicht so viel. Und deswegen verlierst du auch nicht so die Orientierung. Du hast halt hier 4 Autos und einen Tanklaster und nicht 40, so, ne? Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, der ist trotzdem mega krass, so. Aber ich finde, bei Fury Road, der Maßstäbe gesetzt hat, darf man das schon mal auch sagen, so.
Ja, lasst uns doch, wenn ihr Bock habt, zum Schluss ein Ranking machen. Dein persönliches Ranking von Mad Max. Ich kann ja anfangen. Also, Platz 5 ist quasi klar, ist 1. Also, weil ich, wie gesagt, finde schon, man sollte sich den angucken, wenn man sich mit Mad Max auseinandersetzt, aber ansonsten, den braucht's nicht für die Serie. Dann gefolgt von 3, weil wegen Cheesy-Faktor. Jetzt wird's tricky. Ich schwanke nämlich tatsächlich, ob ich 2, also sprich Road Warrior, besser finde als Furiosa. Und ich muss Furiosa noch mal gucken. Im Moment wäre das so. Also Furiosa wäre mein Platz 3, Mad Max 2 wäre der zweite und Fury Road wäre der erste, weil Fury Road ist Mad Max in Reinkultur. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt gezwungen wäre, du darfst nur noch 2 Mad Max Filme statt 5 gucken, dann wäre das immer 2 und 5. Also immer Road Warrior und Fury Road, weil die in einem Rutsch zusammenpassen. Da ist es derselbe Mad Max.
Ja, 2 und 4, genau. Ja, ja, ich steige kurz ein. Für mich auch der erste Teil Platz 5, ganz klar. Für mich der zweite Teil dann Platz 4, mochte ich nicht so gerne. Dann kommt bei mir der dritte, den fand ich unterhaltsam. Dann Furiosa und dann natürlich das Nonplusultra Fury Road.
Jetzt, Steven, ich bin auf dein Ranking gespannt.
Oh, wie könnte das jetzt ausfallen? Ja, der erste ist natürlich bei mir auch auf dem letzten Platz, was bei mir der dritte ist. Ich kann jetzt die anderen natürlich schlecht bewerten. Teil 2 und Teil 3, das werde ich irgendwann mal nachreichen. Dann Furiosa und dann Fury Road. Weil dann doch, wie gesagt, auch wenn es, mich hat das CGI jetzt auch nicht, mir ist es aufgefallen, hat aber am Filmerlebnis an sich jetzt auch nicht viel getan. Ich fand die Exposition zu lang. Das waren eigentlich so die Hauptkriterien. Wie gesagt, die Rolle von Chris Hemsworth, dement ist, hat mich auch nicht so abgeholt wie damals dann halt Immortan Joe. Und deshalb gebe ich da Fury Road so insgesamt den Vorrang. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich die beiden Action-Szenen in Furiosa absolut überragend fand.
Also ich vermute mal ganz stark, wenn Steven die anderen gesehen hat, wird er bei meiner Ranking rauskommen, maximal noch 2 und 3 tauschen.
Ich glaube, Steven mag den zweiten bestimmt mehr als den dritten, aber ja. Ja. Ey, das ist wirklich scheiße Mo von dir jetzt, ne? Weil das geht gar nicht so einfach mit Mad Max, finde ich. Weil, wie, klar, Fury Road ist der beste Film, machen wir uns nichts vor. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die finden den auch ein bisschen nervig überbewertet. Es reicht langsam. Wir wissen, das ist Maßstäbe-Ding. Ich mochte eigentlich vieles an Furiosa mehr als an Fury Road. Weil ich mag Worldbuilding im Gegensatz zu Berg. Und ich mag das auch episch, über 15 Jahre sowas zu erzählen. Aber das Ding ist, Fury Road funktioniert, wie wir alle wissen, seit 9 Jahren wunderbar ohne Furiosa. Und Furiosa ohne Fury Road funktioniert, glaube ich, nicht. Weil wir jetzt die ganze... Deswegen... Ist jetzt immer noch die Frage, wo, ja. Also, auf der schlechteste ist auf jeden Fall Mad Max 3, weil ich finde den übelst Grütze und cheesy und Steven Spielberg für Arme. Dann kommt Mad Max 1, dann würde ich schon sagen Furiosa und dann Fury Road. Und mein Liebster ist eigentlich tatsächlich der zweite. Der zweite ist ein Actionfilm, den ich unglaublich geil finde und der mich super unterhalten hat jetzt wieder, aber ich kann ihn natürlich. Also für mich ist natürlich filmisch nicht besser als Fury Road. Aber ich finde, es ist einfach ein übelstes Action-Meisterwerk der 80er Jahre. Mhm. Deswegen Road Warrior for the win.
Aber das ist ja dann doch hier ein sehr unterschiedliches Ergebnis so letzten Endes. Also schon so die ein oder andere Überraschung dabei gewesen jetzt.
Ja, ja, das musst und du es nur ist noch auch, ja, ich glaube, ich glaube auch, dass wir ich glaube, aus Furiosa jetzt alle Aspekte mit wirklich vielen Sichten rausgeholt haben. Es gibt wirklich klare Punkte, über die man diskutieren muss, sicherlich bei dem Film. Und der eine kann es eben mehr übersehen und der andere eben weniger. Das ist schon spannend. Aber wir sind uns zumindest alle 4 einig, dass Furiosa trotzdem bei allem, was wir ankreiden, halt einfach ein geiler Film ist. Es ist, da können wir uns, glaube ich, ohne Probleme alle 4 drauf einigen. Und dass der natürlich zu der Speerspitze gehört von denen, was wir im Kino sehen wollen. Das kann man so, glaube ich, nicht anders sagen.
Wollen nicht viele im Kino gerade sehen, leider, ne? Schlechtester Memorial Day seit Casper, glaube ich, in den 90ern.
Ich hoffe, das steht jetzt weltweit gerade bei 68 Millionen. Das ist echt nicht viel.
Und wir wollen ja alle noch irgendwie den angekündigten, wie heißt er, Wasteland? Mad Max Wasteland? Wasteland, ja. Bekommen. Also ich würde den schon sehr gern haben.
Aber ganz ehrlich, ich habe das gar nicht erwartet, dass der so krass schlecht abschneidet jetzt in den ersten Wochen. Der hatte, ich fand den so omnipräsent jetzt auch im Marketing. Und
die Leute haben ja vor allen Dingen, der hat Anya Taylor-Joy, der hat Chris Hemsworth, der kann an den Erfolg von Fury Road in der Reputation zumindest anknüpfen. Hm. Und ich kann mir das auch gar nicht erklären, warum der so hinten dran ist jetzt.
Und vor allem ist das ja auch einer der Filme, der hat 90% Kritikerscore auf Rotten Tomatoes und Audience Score und hat irgendwie auch noch 10 Minuten whatever Standing Ovations als Promo-Paket obendrauf bekommen in Cannes. Also mehr kannst du einen Film nicht hypen. Die Leute, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat eher was aber mit der aktuellen Kinosituation zu tun als mit dem Film. Weil der Film macht ja an sich alles richtig.
Wir drücken ihm weiter die Daumen, damit wir Wasteland bekommen. Falls ihr übrigens wissen wollt, wie Mad Max zu seinem Hund kommt, dann empfehle ich euch noch den Fanfilm Mad Max Renegade. 9 Minuten findet ihr auf YouTube.
Das deutsche Ding, ne?
Nee, ist von einem Amerikaner. Der heißt auch Miller mit Nachnamen. Sie sind aber nicht verwandt und verschwägert. Der hat der Miller besitzt tatsächlich einen Interceptor und hat dann jemanden getroffen, der ihn irgendwie, also gibt's so eine Geschichte, die haben sich getroffen, der hat ihn an Mad Max erinnert und sagte, lass uns doch einen kleinen Film machen. Und das haben sie dann gemacht. Im Stil vom ersten. Das heißt, Steven, vielleicht lässt du ihn aus.
Ja, dann empfehle ich euch jetzt hier noch, also cool, dass du das noch aufmachst, Hope and Glory. Vor 3 Wochen kam nämlich ein Mad Max Kurzfilm raus. Was heißt Kurzfilm? Der geht 42 Minuten. Ist ein riesengroßes Projekt, was von einem deutschen Regisseur irgendwie auch umgesetzt wurde. Nähere Infos habe ich leider nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber soll genau die Vorgeschichte zu Fury Road bilden. Also was hat Max in der Zeit gemacht? Und habe ich jetzt schon bei einigen Podcasts auch von größeren Filmbesprechungsseiten gehört, dass der wohl für sein Budget enorm gut aussieht.
Dann gebt mir.
Und ich wünsche mir einen Fancut,
Mo. Worldbuilding, was mich abholt.
Ja. Das habe ich mir jetzt, gehofft, dass du das am Ende noch sagst, weil ich bin aus dem Kino und habe gedacht, eigentlich müsste Kapitel 6 jetzt Fury Road sein. Ich möchte die Szenen, die dich angeödet haben, vielleicht raus und dann Fury Road noch hinten dran. Das wäre doch ein geiles Ding, oder? 4 Stunden Wasteland.
Da lade ich euch wieder zu mir ein, dann gucken wir bei mir dann schön.
Ja, also es gibt ein paar ganz interessante Cuts, aber mit dem Berg wird das nicht, weil die gibt's halt nicht auf Deutsch. Da musst du durchziehen.
Die reden doch nicht.
Die sind ja nicht so arg dialoglastig, ne? Das sollten wir wahrscheinlich hinkriegen, oder?
Ja. Also nicht, dass Berg der Story dann nicht folgen kann oder irgendwelche Einzelheiten nicht mitbekommt.
Für Steven gibt's auf jeden Fall einen Cut. Es gibt einen Typen, der heißt Maniac Blood und der seine größte Kunst ist, dass der aus den langen Filmen Kurzfilme macht. Das heißt, also du kriegst einen Fury Road, der 96 Minuten lang ist.
Na dann.
Und trotzdem noch umgeschnitten wurde. Er hat nämlich noch Originalszenen aus dem 79er hochskaliert, dass das in seiner 4K-Version funktioniert und als Flashbacks eingebaut. Also, das ist schon...
Klingt interessant.
Sollte
klingt
man sich gut, mal ansehen.
Ja. Muss ich sagen.
Ich teile das mal mit euch später hier in unserem Chat und dann könnt ihr ja selber euch ein Bild davon machen.
Hier habe ich wieder was angestoßen, ey.
Das ist doch jetzt hier nochmal ein richtig schöner Ausblick, ne? Also ne, mit diesem Vorhaben vielleicht bei Berg dann ne, auf seinem Home Cinema 50 Meter Durchmesser Leinwand dann doch mal nochmal richtig geil so eine Actionperle zu gucken. Können wir doch hier die Folge jetzt abschließen, oder?
Genau. Und wir verabschieden uns mit den Worten: Seid unsere Zeugen! Nein. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei.
Woohoo!
What a lovely, lovely day.